Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Ja, hallo in die Runde und nochmal frohe Ostern. Es ist spät, es ist Montagabend, 21 Uhr, hier ist parallel noch ein Spielchen. Und wenn ich hier so in die Kamera schaue, da ist es düster bei Alex. Bist du wach? Hast du die Zeitumdrehung überstanden? Moin.
Servus, warum ist es denn düster? Ja, okay, es ist schon ein bisschen düster. Ich habe halt nicht die Deckenbeleuchtung an, sonst ist hier Flutlicht. Ja, die Zeitumstellung habe ich nicht so gut überstanden, ehrlich gesagt. Ich bin immer noch durch den Wind. Mein Körper hat sich noch auf die alte Zeit eingestellt. Also irgendwie, ich werde in der Früh nicht wach und keine Ahnung. Also so richtig die alte fit bin ich noch nicht. Wieder. Dauert noch ein bisschen, bis ich mich an die Zeitumstellung gewöhnt habe.
Ja, irgendwie komisch. Ich bin auch noch ein bisschen durch den Wind. Deswegen gibt es auch jetzt Tiki-Taka erst ganz spät, liebe Leute. Falls ihr euch gewundert habt, wo bleibt die wöchentliche Dosis am Montagmorgen? Tiki-Taka, ja, sorry, hat ein bisschen gedauert. Es ist ja auch Feiertag. Ich hoffe, da habt ihr auch alle ein schönes Wochenende gehabt. Ich war in meiner Heimat in Nordhessen, hab sogar hier in Baunatal Fußball geschaut. Jetzt zurück bei den Schwiegereltern gewesen. Natürlich hat Real Madrid gespielt am Wochenende. Es war einiges los in La Liga, im spanischen Fußball. Wir haben da auch mal wieder ein eher unangenehmes Thema rund um Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, wo wir nicht drum rum können, was wir erwähnen müssen. Das wird heute natürlich ein Thema sein. Wir wollen auch ein bisschen vorausschauen Richtung Pokalfinale und so gesehen, Alex, das ist ja kurios irgendwie. Das waren ja jetzt auch schon für Real, Barca und Athletic Spielparallel waren das ja jetzt auch schon irgendwo die Champions League Generalproben, auch wenn wir jetzt nicht mega ausführlich darüber sprechen werden, aber es waren ja die letzten Spiele davor schon auch irgendwie wild, oder?
Es ist wirklich wild und auch da muss ich mich erst dran gewöhnen, als du zu mir vorhin gesagt hast, 10 Tage Pause, jetzt kein Spiel. Ja. Wie 10 Tage Pause? Ja, am Wochenende ist Copa del Rey Finale und das ist exklusiv in Spanien. Genau. Die Liga pausiert, damit Samstagabend das Grande Finale laufen kann zwischen dem Athletic Club aus Bilbao und Mallorca und deswegen keine La Liga nächste Woche. Und so gesehen hast du völlig recht, es war die Champions League Generalprobe. Ganz, ganz komisches Gefühl irgendwie.
Ja, ne? Irgendwie einfach 9 Tage. Da hat sich ja Pep Guardiola auch ein bisschen drüber aufgeregt, von wegen City hat einfach jetzt noch 3 Spiele gehabt, inklusive Arsenal, also jetzt noch 2 Spiele und für Real, ja, jetzt ist einfach mal 8-9 Tage reine Vorbereitung. Finde ich gut, aber gut, hätte es Real Madrid wie letztes Jahr ins Pokalfinale geschafft. Auch da war das Spiel schon das einzige am Wochenende, was ich an sich irgendwie mal spannend finde. Hätte man dann ähnliche Probleme gehabt. Aber gut, so ist es. So seid ihr schon mal vorgewarnt und müsst jetzt nicht gleich wieder eure Tiki-Taka-Tipps auffrischen eben zum kommenden Wochenende. Hier parallel spielt eben noch Atletico bei Villarreal. Das schauen wir so nebenbei ein bisschen an, auch wenn wir hier in dieser Folge nicht den Abpfiff erleben werden. Aber wir gucken mal, wo uns diese Folge alles hinführen wird. Unter anderem nach, ich glaube zum ersten Mal in dieser Podcast-Geschichte, das ist unsere 220. Folge, wird Machada Honda erwähnt und das sogar gleich an 2 unterschiedlichen Stellen. Aber ich will da nicht zu viel spoilern. Wir fangen doch mal ganz langsam an, müssen neue Patrons begrüßen oder zumindest gibt es eine neue. Oh, ist es da passiert bei Atleti? Guck an, Witzel. Hat das 1-0 mal eben gemacht hier, 9. Minute. Ich glaube, Atleti hat ewig nicht mehr in Villarreal gewonnen. Ich glaube, irgendwie von den letzten 10 Duellen nur einmal oder so. Ich habe unentschieden getippt. Weißt du noch, was du getippt hast?
Wundert mich. Konservativ auf Atletico habe ich getippt, weil ich mir dachte, diese Länderspielpause, die tat vielleicht Atletico ganz gut, weil sie ja so schlecht drauf waren. Und ja. Villarreal ist, glaube ich, übrigens schöner Kopfball von Witzel.
Ne? Fein. Schraubt sich gut gemacht. Hoch, dreht sich in der Luft. Junge.
Ich dachte mir, Villarreal ist, glaube ich, nämlich vor diesem Spiel jetzt gegen Atleti. Also vielleicht hält ja die Serie, aber ich meine, seit 9 Spielen ungeschlagen, hat die letzten 4 in Folge alle gewonnen. Die waren richtig also gut die, drauf. Die Länderspielpause kommt zur Unzeit und man weiß ja, so eine Länderspielpause ist einfach immer ein Break. Also auch was so Serie anbelangt, was so den Flow anbelangt und deswegen dachte ich mir, vielleicht Atleti tut das ganz gut. Sie haben ja das 0-3 gegen Barca kassiert. Ne? Genau. Wir erinnern uns, da waren sie ja völlig Banane durch den Wind, schwach. Und deswegen dachte ich mir, ja, Länderspielpause, klein ein bisschen Stecker ziehen. Bei beiden Mannschaften, den einen tut es gut, vielleicht die anderen verlieren dann ihren Flow. Und es ist trotzdem Atletico, die können ja auch 2-1 gewinnen und müssen dafür ja nicht gut spielen. Also hinten raus irgendwie einen reinwürgen und ein bisschen Glück haben, viel verteidigen und dann kannst du auch mal im Viral gewinnen. Ist jetzt auch keine Übermannschaft. Deswegen auf Atleti getippt, aber natürlich kann es unentschieden ausgehen, klar.
Aber zuletzt war einfach auch Sörlo so richtig gut drauf. Der spielt heute mit Gerard Moreno. Mal gucken, du hast eben auf 2-1 getippt. Ich habe 2-2 getippt. Da ist noch einiges drin hier. Wir haben noch 80 Minuten und ich wollte eben erzählen, dass wir eine neue Patronin haben. Die hat uns zwar noch nicht geantwortet, von wegen, woher sie kommt. Das ist Johanne. Sie nennt sich Island Girl und, weiß ich, Alex, Island, hat man da mal in La Liga irgendwie ein Spiel? Also was könnte sie jetzt für ein Fan sein? Was schätzt du?
Also Isländer, an einen erinnere ich mich ad hoc sofort, das ist Eidur Gudjonsson, der war ja bei Barca, ist ja von Chelsea zu Barca gewechselt. Wann war denn das eigentlich?
Boah. 2004 oder 2006?
Nee, so lange ist das nicht her.
Nicht mal?
Ne? Ich weiß nicht mehr, aber ich weiß auch nicht genau, wann das war. Also es war, ja, ist ein bisschen her, aber auf jeden Fall, das ist der Isländer, der mir ad hoc einfällt, wenn du sagst, sie ist Chapeau. Isländerin oder hat was mit Island am Hut.
Vielleicht ist sie Barca-Fan. Wir warten noch auf die Antwort von Johanne. Interessanter Call. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass es mal Isländer in La Liga gab. Da ist mir eher nur so... Wobei, er war schon gut, Jonsson, hast schon recht. Und seine Söhne, glaube ich, die haben mal in Barcas Nachwuchs gespielt, dann in Reals Nachwuchs und sind mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder woanders die zwei. Aber gut, halt nicht bei den Profis. Also bei Johanne wissen wir es nicht. Dafür hatte uns Timo Pulli nochmal geantwortet. Den hat man schon vor einer Weile vorgestellt, ohne dass wir wussten, wo zu welchem Lager er gehört. Mittlerweile hat er uns einen langen Text geschrieben, dass er eigentlich eher Schalke-Fan ist, dass er schon Sympathien hatte hier auch für Raúl und Beckham. Aber am Ende schreibt er, lange Rede, kurzer Sinn, meine Sympathien sind im spanischen Fußball, gehören Atletico und Barca. Im Camp Nou durfte ich sogar mal ein Spiel erleben, doch durch euren Podcast habt ihr meine Reiselust nach Spanien geweckt und ich hoffe, dass ich es dieses Jahr mal nach La Liga schaffe, um im Anschluss Trips der Community wäre ich nicht abgeneigt, oder Tipps meint er wahrscheinlich, also da sieht man mal wieder, dass wir hier wen erreichen, wo die Leute dann einfach verreisen wollen. Wir hatten ja letztens schon, ich glaube, wer war das, Timo war in Madrid und Sarah in Cadiz auch, also da scheinen wir doch die Leute zu erreichen und eben die Reiselust zu wecken.
Ja, wir hoffen das natürlich, denn das ist der spanische Bildungsauftrag, den wir uns hier selbst auf die Fahnen geschrieben haben. Und Stichwort, ja, du lachst dabei.
Dafür sollen sie auch mal zahlen, das Reisebüro. Oder?
Ja, auf jeden Fall haben wir uns das doch schon ein bisschen auf die Fahnen geschrieben oder machen das natürlich sehr, sehr gerne, dass wir hier völkerverbindend Werbung für Spanien und Fußball machen. Aber es muss ja nicht nur Fußball sein. Stichwort, ne? Bildungsauftrag bei unserem YouTube-Kanal. Genau. Tiki-Taka gibt es auch auf YouTube, wird ja mehr und mehr bespielt, gibt es eine Folge. Madrid Total haben wir sie getauft, da geht es nur um Madrid, aber eben um die Stadt Madrid, also um meine jüngste Reise, das wissen ja, glaube ich, jetzt schon mittlerweile alle Hörer, dass ich da eine kleine, schöne Fußballreise jüngst unternahm. Aber wir haben eben nicht über Fußball gesprochen, sondern wirklich über die Vorzüge Madrids, über Tipps, über Weggeh-Tipps, ne? Wo kann man gut essen gehen, Sehenswürdigkeiten, dies, das, jenes. Also eine schöne Folge, wirklich kultureller Natur, würde ich mal sagen. Bildungsreise.
Ja, das war über eine Stunde, könnt ihr euch nur anhören oder auch mit ansehen. Da waren ja noch Marlon und Janine dabei aus der Real-Total-Redaktion mit, wie gesagt, vielen Tipps, wo ich jetzt auch mir noch einiges auf die Liste gesetzt habe für mein nächstes Mal. Das wird nicht nur der fucking Monday-Laden sein, sondern mal schauen. Okay, noch ein bisschen was in kurz eigener Sache. Uns hatte letztens auch der Sven geschrieben, unser Kajak-Profi, von wegen, dass es hier und da schon wieder zu Rauschen kam, wofür ich mich, glaube ich, primär entschuldigen muss. Ich glaube, das könnte auch hier ein bisschen mit dem Umbau und neuen Stromnetzen liegen. Mein Vater hat so viele Kabel hier verlegt und auch, ich glaube, 20 Steckdosen überall auf dieser kleinen Fläche. Da ist immer noch ein bisschen am Rumprobieren oder ich zumindest, was da jetzt besser ist. Heute, ich hoffe, es ist jetzt schon besser, weil jetzt habe ich nämlich gar nicht mein Headset und das Mischpult dran, sondern jetzt ist es nur dieses bunte, leuchtende Mikrofon, was ich auch bei den Streams immer habe. Ich glaube, da ist jetzt die Qualität generell vielleicht nicht ganz so gut, aber vielleicht diesmal ohne Rauschen. Also, wie gesagt, bin ich noch ein bisschen am Ausprobieren, was am besten ist. Tut mir leid, wenn es da bisher hier und da Problemchen gab, aber vielleicht ist es den meisten auch gar nicht aufgefallen, sondern nur dann einem Profi wie dem Sven, der da irgendwie die mega Lautsprecher hat, was auch immer. Aber ja, sorry, wir sind da dran und geloben Besserung. Und so steigen wir mal ein, während hier gerade Witzel auch noch eine ganz gute Paradeklärung hinten hatte. Ja, ist ganz gut drauf heute. Und Atleti mal wieder in diesem blau-weißen Trikot. Ich glaube, da kriegt hier unser Patron Max mal wieder Herzen in die Augen. Das sind ja, glaube ich, so ihre allerersten Trikots. Die waren ja auch so blau-weiß, halb-halb gewesen von Atletico. Das war doch ihre, wie war das, Jahrhundert-Jubiläumstrikot,
was sie jetzt genommen haben. Ich glaube, die angelehnt ans Gründungsjahr oder an die ersten Trikots ever, glaube ich. Ja. Apropos, kurzer Schwenk, Stichwort Halb-Halb-Trikots. Die nächsten Trikots des FC Barcelona werden höchstwahrscheinlich auch Halb-Halb werden, also halb-blau, halb-rot. Ja. Und auch da war es so, dass die die ersten Trikots ever, die Barca trug, keine gestreiften Trikots waren, sondern Halb-Halb-Trikots. Das wissen, glaube ich, nicht allzu viele, also Barca-Fans wissen das in aller Regel. Aber eben das typische Barca-Trikot, wie man es kennt, ist eigentlich gestreift, aber so richtig korrekt ist es nicht. Die ersten Trikots waren halb-halb, also sprich halb blau, halb rot. Und nächstes Jahr, nächste Saison soll Barca wieder zu diesem Template zurückkehren. Damit hat ja, glaube ich, 2009 haben sie, glaube ich, in Rom oder wann das war, die Champions League mit dem Halb-Halb-Trikot gewonnen. Ja. Ne? Messi Kopfballtor gegen Man United. Und dann Kluivert und Rivaldo ganz berühmt mal um die Nullerjahre rum hatten mal ein Halb-Halb-Trikot.
Stimmt.
Also hat ein bisschen Tradition und ist eben auch das erste Trikot ever. Also weil ich jetzt hier gerade das Atleti-Trikot sehe, da musste ich dran denken, Stichwort Halb-Halb-Trikot.
Ja, dann bringe ich gleich noch anderes Trikot mit rein, was ich eh später beim Real-Blog gebracht hätte. Hast du gesehen, was Real gemacht hat? Da gab es jetzt, also an sich habe ich jetzt kein Problem damit, wenn es mal ein Sondertrikot, fittes Trikot, Weihnachtstrikot, was auch immer, Wiesentrikot gibt. Ne? Ob das beim FC Bayern ist, bei Dortmund, da machen ja viele mittlerweile auch Real Madrid, ist es auch nicht das erste Mal, dass du mal ein fittes Trikot hast, ein Sondertrikot. Und wenn das dann 200 Euro kostet, ja gut, wer das kauft, ist dann auch irgendwo selbst schuld. Da hat ja, ist ja alles für jede, sag ich mal, möglichen Kunden mit möglichen Einnahmequellen ist, muss man ja irgendwie was bieten. Ist okay, damit habe ich kein Problem. Ich habe nur ein Problem damit, wenn Real Madrid zu Hause nicht in Weiß spielt. Und das muss irgendwo ein festgeschriebenes Gesetz sein. Ich glaube, da hat sich Santiago Bernabéu ein bisschen im Grab selbst rumgedreht, als er gesehen hat, damals schon der Klassiko in Schwarz. Und wir erinnern uns nicht, also wir Madridistas erinnern uns nicht gerne an diesen Klassiko.
Ich und erinnere mich auch dran, ja, weil beide ja ein anderes Trikot trugen. Und das war ja so wild, ne? Real war schwarz und Barca war, boah, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Farbe Barca anhat.
Ja, die Gelben.
Waren das die Gelben?
Okay.
Ja. Auf jeden Fall, das war wild und ich fand es jetzt auch wild, weil ich zweimal hinschauen musste. Genau. Die weiße Mannschaft jetzt hat, also ich mache den Stream an, war ein paar Minuten hinterher beim Spiel. Die weiße Mannschaft greift an. Oh, ich denke mir, Eckball Real Madrid, dann tritt da einer zur Ecke. Und ich denke mir, was ist denn das für ein Realspiel? Den kenne ich ja gar nicht. Bis ich gecheckt habe, dass die Weißen der Athletic Club aus Bilbao waren. Und da dachte ich mir, ähnlich wie du, was ist denn das für ein Quatsch? Das ist Real zu Hause nicht weiß trägt, aber dass die Gegner dann on top auch noch weiß haben, das, also mindestens das ist wirklich falsch. Das gehört per Dekret fest verankert, dass das nicht so sein soll.
Geht nicht. Ich habe auch im Stream klargestellt, das ist jetzt nicht der Megaskandal wie die Ticketpreise oder dass man kaum noch an Tickets rankommt, dieser Ticketshop bei Real. Da ist der Begriff Skandal ist da eher angebracht, aber Real muss zu Hause in Weiß spielen. Und wenn du es dann mal nicht hast, nicht in Weiß spielst, warum auch immer, weil es vielleicht auch ne, Tag für die Frauenrechte, was auch immer. Okay, damit kann ich noch leben, aber dann nicht der Gegner in Weiß. Das ist ein No-Go. Aber gut, Real Madrid hat ja dann am Ende noch gewonnen, wenn auch nicht in Weiß. Und dann war das natürlich auch nur noch eine Randnotiz. Aber mein Fanherz hat schon ein bisschen geschmerzt. Und
aber was war jetzt der Grund für das Trikot genau?
Na gut, das, wie gesagt, so Sondertrikots gibt es ja hier und da mal. Das war jetzt diese Kollaboration mit dieser Ü3-Marke von Adidas. Und ich glaube, der Designer Yamamoto, der auch schon mal dieses schwarze Drachentrikot hatte, wo man auch schon, das war auch in diesem schwarzen Klassiko, war das auch schon dieses redesignte schwarze Drachentrikot, egal. Und da hatte man halt jetzt wieder einen Moment erwartet, was bestimmt auch schon vor Monaten geplant war, wie das halt so ist. Und da hat man gesagt, so, in dem Spiel wird man mal dieses Sondertrikot tragen. Das war in dem Fall halt dunkelblau bis lila. Eigentlich mag ich auch lila Trikots, habe ich ja selbst auch einige. Und dann war halt eher unglücklich, dass dann halt Athletics Auswärtstrikot weiß ist und es so kam halt eins zum anderen, aber es war im Endeffekt natürlich eine Marketingkampagne, sodass man wieder ein begrenztes Trikot mit, ich glaube, bis zu 180 Euro verkaufen kann, plus Jacken über 400 Euro, also das ist mir wurscht dann, dass die Fanartikel so teuer sind, wie gesagt, wer das kaufen will, ist dann selbst schuld. Mir reicht auch das eine weiße Heimtrikot im normalen Stoff für, ich keine Ahnung, was das mittlerweile kostet, 90 mit normalen Stoff, aber das ist jetzt nicht der Skandal, dass du da so die ganz großen teuren, edlen Stoffe hast oder ich glaube, das gibt es bei Barca ja auch, irgendwie dieses Rolling Stones Trikot vom ersten Klassiko, wie war das, 400 Euro?
Ja, gutes Stichwort, der Klassiko ist ja bald, also wirst du bald auch wieder im Bernabeu Sondertrikots begutachten dürfen, nämlich bei Barca, denn es gibt wieder irgendein Künstler oder Musiker oder eine Band oder Künstlerin, ich weiß nicht genau, wird wieder das Klassiko-Trikot von Barca die Brust ziehen. Taylor Swift
wäre witzig.
Taylor Swift ist nicht, ich hab's schon gesehen, aber ich kannte den Künstler, die Künstlerin kannte ich nicht. Ich meine, es war wieder irgendjemand aus Südamerika, bin ich sicher. Aber auf jeden Fall, ja, Stichwort Sondertrikot, da wird es wieder eins geben im Klassiko bei Barca.
Na gut,
und das kostet dann übrigens auch wieder Schweinegeld, ne? Ja, das sind dann wieder nur 1899 oder so. Gibt es dann immer nur so viele Exemplare mit Stichwort Gründungsjahr oder was auch immer und die kosten dann 300, 400 Euro und Limited Edition und Blablub und im Endeffekt Geldmacherei, ne? Mehr ist es ja nicht.
Ja, und wir müssen auch nichts vormachen, weil die Dinger werden trotzdem verkaufen, an die Leute gehen. Also das ist halt so, ist alles okay. Nur wie gesagt, nochmal, Real muss zu Hause in Weiß spielen und da lasse ich nichts gegen ankommen. Okay, hatten wir so das erste lockere Thema, was ich jetzt gar nicht so groß eingeplant hatte. Ein Thema hatte ich eingeplant, das wird jetzt mal wieder ein bisschen schwere Kost, sage ich mal, bevor wir richtig zu den La Liga-Spielen kommen. Wobei dieses Thema betrifft auch La Liga, aber nicht nur La Liga oder den Verband auch, sondern es betrifft auch die dritte Liga und die steht ja unter Verband RFEF, also dem spanischen DFB, und da gab es eben am Wochenende jetzt zwei Partien, eins in der ersten, eins in der dritten Liga, wo es zu rassistischen und oder diskriminierenden Rufen, Gesängen, was auch immer kam. Das war einmal beim Spiel Getafe gegen Sevilla, wo zwei Personen eben diskriminiert, beleidigt wurden. Erstmal die schöne Geschichte dieses Spiels, die schöne Geschichte ist immer, Getafe hat verloren. Die andere schöne Geschichte, Sergio Ramos hat an seinem Tor das einzige Tor des Tages gemacht, also 1-0 gewonnen, dank
an seinem Geburtstag. Ja. Du hast gesagt, an seinem Tor das Tor des Tages.
Oh, an seinem Tor.
An seinem Geburtstag, ja.
An seinem Geburtstag das Geburtstag des Tages gemacht, ja.
Also das ist übrigens, ganz kurz dazwischen gerät nur, eines der Tore, die auch ich dann bejubel, wenn Ramos trifft, weil er gegen Getafe getroffen
hat. Zum zweiten Mal in dieser Saison hast du ein Ramos-Tor bejubelt.
Ja, ich gebe es zu, ich stehe dazu, ich habe damit kein Problem.
Ja, toll, das andere war in Barcelona, ja.
Ja, es ist halt so.
Ja, also das war die schöne Geschichte dieses Spiels und die, aber das Spiel hatte eben auch eine dicke, hässliche Seite eben, dass mindestens zwei Personen da diskriminiert wurden. Einerseits war das Acuña, der Spieler von Sevilla, und auch der Trainer Kike Sanchez Flores, die da irgendwie in einer Art und Weise fremdenfeindliche Rufe ausgesetzt waren. Ich glaube, Kike Sanchez Flores war ja auch schon Getafe-Trainer und sagte auf der Pressekonferenz danach so nach dem Motto von wegen, er ist trotzdem stolz, ein Zigeuner zu sein, was auch immer. Das zeigt halt mal wieder, dass diese vielen Probleme, die es nicht nur im spanischen Fußball, sondern auch in der spanischen Gesellschaft, natürlich auch in allen anderen Gesellschaften gibt, aber wir sprechen ja hier primär über Spanien und den Fußball und die Gesellschaft, deswegen ist auch dort das Problem da mit irgendwie Leuten, die nicht wissen, was ihre Worte anrichten können, dass es nicht nur beleidigend, sondern auch diskriminierend ist und sein kann. Und oh, jetzt ist passiert, ihr bleibt da einer bei Villarreal liegen, egal. Also da sind wir wieder beim alten Thema, was wir schon bei Vinicius oft hatten, aber auch schon in der letzten, also es heißt ja auch oft, ja, Vinicius ist der Einzige, der, warum werden nicht andere beleidigt? Es werden auch viele andere beleidigt. Das sind auch mal die Williams-Brüder, ich glaube, Chukwueze wurde letztes Jahr auch irgendwo beleidigt, bei Rüdigern, Cadiz war irgendwas mal, es gab mal Acapo von Granada, Diakabi von Valencia und, wo immer wieder irgendwo was passiert und dann hast du, also das ist auf der einen Seite, was passiert, dass du unbelehrbare Dummköpfe in den Stadien hast, wo immer wieder jede Woche irgendwo was passiert und auf der anderen Seite hast du scheinbar auch Verbände, die sich immer wieder hinter neuen, tollen, kreativen Kampagnen verstecken, sage ich mal. Jetzt wurde ja beim vorletzten Spiel, da kam ja wieder so eine neue Kampagne gegen Rassismus und jeder trägt einen Banner und dann ist da erstmal gefühlt wieder Ruhe. Nee, es reicht einfach nicht, diese vielen Kampagnen. Mir reichen diese Hashtags. Ich will davon nichts mehr mitbekommen und auch heute, glaube ich, sind da die Mannschaften wieder mit irgendwas aufgelaufen, was nette Zeichen sind, aber es bringt halt nichts. Die Verbände machen da ganz offensichtlich viel zu wenig, geben dann auch irgendwo die Verantwortung, schieben sie ein bisschen ab im Sinne von, ja, wir haben es an die Behörde weitergegeben, mehr können wir nicht machen. Doch, ihr könnt mehr machen, wenn ihr wirklich mehr machen wollt und euch nicht einfach nur da versteckt und diese Probleme aussitzt, aber das führt jetzt langsam zu weit. Ich hatte noch sehr spannend, als ich schon bei meinen Tweets auf diese Fälle in Getafe und gleich noch das andere hingewiesen habe, hat mir ein Follower geschrieben, der beim Spiel dabei war, ein Deutscher, das war Simon, das war sein erstes La-Liga-Spiel im Stadion. Er schreibt, dieses Tarzan-Gebrüll gab es schon in der ersten Hälfte, leider auch bei Ballkontakten von Soumaré und von Badé, war mein erstes La-Liga-Spiel im Stadion. Die Drumrumsitzer scheint es nicht wirklich gejuckt zu haben, das kenne ich anderswo anders, ekelhaft. Ja, konnte ich jetzt natürlich nicht verifizieren, ob es wirklich so dazu kam, aber ich glaube, der Simon hat da schon nicht unbedingt gelogen, von dem her ist das leider weiter ein großes Problem im spanischen Fußball und das war jetzt, wie gesagt, nur ein Spiel an diesem Wochenende und da mal wieder, Getafe. Sie werden wohl nicht absteigen, aber das alte Thema, vielleicht geht da noch was mit irgendwie, komm, Cadiz, Celta und ihr allen, reißt euch mal zusammen, dass sie doch noch unten reinrutschen. Nee,
ich habe auch schon auf die Tabelle geschaut, es geht nicht mehr, ich glaube 13 Punkte Vorsprung. Also auch bei mir war die leise Hoffnung gegeben, weil sie jetzt verloren haben, aber nee. Unschöne Themen, auch da wieder, leider über allem steht, glaube ich, gesellschaftliche Komponente in Spanien, denn wenn du jetzt siehst, wie, glaube ich, Kids, ne, Jugendliche, offenbar Inigo Martinez als, ich glaube, Tonto, als Depp, als Idiot beschimpft haben oder tituliert haben, als der vom Trainingsgelände weggefahren ist und dann ist er jetzt, also heute ging es viral, ist er ausgestiegen aus dem Auto und hat sich das mal nicht gefallen lassen und ist zu einem hin und gesagt und hat mehrfach gesagt, das sagst du zum letzten Mal, das wirst du nicht mehr sagen, irgendwie so vehement, aber er in einer aggressiven Art und Weise, seine Körpersprache, ich dachte mir schon, ich hatte schon Schiss, dass er ihm eine langt, muss ich ehrlich sagen. Also ist er wirklich gefühlt Nase an Nase so ein bisschen und hat ihm ganz eindeutig gesagt, ey, ich habe die Schnauze voll, dass du mich hier beleidigst. Ja. Und das war nur eine Beleidigung als Depp, Idiot, was auch immer, aber warum zum Teufel macht man das? Also ist ja offenbar dann eher ein Barca-Fan, schätze ich mal, wenn der in Barcelona extra zum Training fährt und offenbar ja auch auf Spieler wartet, die dann das Gelände verlassen. Was bewegt einen da, den eigenen Spieler vom eigenen Verein dann als Idiot zu bezeichnen? Also es ist einfach eine Verrohung der Gesellschaft, das hat was mit schlechter Erziehung zu tun, mit verrohten Sitten, mit kein Gespür für die Gefühle anderer Menschen. Ja. Und da war es mal nichts Rassistisches, aber eben auch eine unschöne Episode, die, finde ich, beispielhaft steht für Verrohung der Sitten im spanischen Fußball. Denn Beleidigungen rauf und runter im Stadion ist ja an der Tagesordnung, ist ja nichts mehr Außergewöhnliches. Und wir nehmen das hin so als, ja, gehört halt dazu, ist halt normal, weil es leider normal ist, aber eigentlich soll es halt nicht normal sein. Ne?
Ja, sollte nicht. Und das gibt's halt auch dann irgendwo bei allen, in allen Fanlagern. Dann will ich dann auch irgendwie den Madridismo gar nicht sagen, dass da alles immer wunderbar ist. Das ist es nicht bei den Ultrasur. Und in dem Fall, ich hatte nämlich schon Fotos gesehen, wo schon dieser Typ, dieser Teenager, auch mal mit Bellingham posiert hat und irgendwo ein Foto hatte mit irgendwie Madridista. Also der ist vielleicht tatsächlich sogar eher Real Madrid-Fan, was jetzt überhaupt nichts zur Sache tut, weil du darfst keinen beleidigen im öffentlichen Raum. Ob das ein Spieler ist, ob das dein Lehrer ist, ob das ein Polizist ist, ob das ich bin, es wird einfach nicht beleidigt. Ich weiß nicht, was da in der Erziehung so, bei so vielen Personen in Spanien, speziell auch den Jungen, bei den ganzen Vorfällen, auch im Mestalla war es ja primär Kids, die da festgenommen wurden, zwischen, ich glaube, 17 und 22 im Alter, die da festgenommen wurden. Also was läuft da schief? In nicht nur der spanischen Gesellschaft, generell natürlich auch überall auf der Welt, aber ich glaube auch speziell in Spanien, wo ja immer auch das Thema ist mit, du bist schon in der EU, das Land mit der zweithöchsten Arbeitslosigkeit und speziell bei jungen Leuten, also unter 30, die das Land mit der höchsten Arbeitslosigkeit. Vielleicht ist das irgendwo auch ein Faktor, dass dann irgendwo Perspektivlosigkeit ist, dass dadurch ein bisschen Verrohung dazu kommt. Das führt jetzt viel zu weit, so eine politische Diskussion damit hinzuzuführen. Nur ich mache mir halt bei sowas Gedanken und ich denke mir dann auch selbst als Vater, wow, wenn ich da meinen Sohn sehen würde, ich würde zumindest auch ähnlich deutlich wie Inigo Martinez werden. Nicht körperlich, aber schon auch sehr deutlich und dann auch mal eben den Finger raus ausstrecken und du machen, was auch immer. Also das war auch schon eine kuriose Szene, die da am Sonntag eben, oder Montag ist heute ja viral gegangen ist, habt ihr vielleicht auch auf Twitter gesehen. Da mal wie immer, Beleidigungen gehen nicht. Da ist eben, hat ein Spieler mal reagiert und es kam am Wochenende eben noch zu einer anderen Situation, wo noch ein Spieler reagiert hat. Jetzt kommen wir zur ersten Erwähnung von Rayo Majadahonda. Das ist ein Vorort von Madrid. Der war zu Gast beim Sestao River Club. Ich glaube in Barcelona, in Bilbao ist das. Und dort hat eben, der Torwart Cheik Sarr hat so in der Schlussphase, ist dem der Kragen geplatzt und dann ist er hinter das Tor gegangen, wo eben die Fans direkt dran standen. Dann hat er sich da einen Fan gepackt. Und dann war natürlich erstmal Chaos auf dem Platz. Was ist da passiert? Der Schiedsrichter hat dem Torwart sofort, sage ich mal, rot gezeigt, weil er natürlich auch erstmal keinen Überblick hatte. Okay. Ja, und dann wurde klar, ach, da kam es auch zu Beleidigung und auch offensichtlich zu rassistischen Beleidigungen. Und da ist dann auch eben, da ist dann mal wieder ein gutes Zeichen jetzt von Majadahonda, der Mannschaft. Die sind geschlossen vom Platz gegangen, haben sich geweigert, weiterzuspielen. Also, da hat dann auch der Kapitän Jorge Casado, ehemalige Castilla-Spieler, kenne ich noch ganz gut, hat danach auch ein paar Posts rausgehauen, von wegen, sie wurden sogar, also der Skandal ist erstmal rassistische Beleidigung offensichtlich mal wieder. Und dazu kommt dann noch, dass der Verband oder der Schiedsrichter wohl die Mannschaft gedrängt haben, komm, spielt bitte weiter, sonst könnt ihr euch das und das tun. Also, dass mal wieder hier die offiziellen Personen, der Schiedsrichter, wer auch immer da noch mitgeredet hat, nicht das Gefühl für die Situation hatten, hier ist wieder richtige Scheiße passiert und wir müssen da mal irgendwas passieren. Das Spiel ist jetzt zu Recht unterbrochen, weil es offensichtlich zu rassistischen Beleidigungen gekommen ist, sondern dass es stattdessen wird wieder irgendwo Druck ausgeübt, ihr müsst weiterspielen, wie das damals, keine Ahnung, bei Diakabi auch war und bei vielen anderen. Also, da wo auch wieder einfach, das regt mich dann auf, dass dann einfach auch das das Gefühl fehlt für die Situation und da nicht mal ein klares Zeichen gesetzt wird von den Verbänden, Spiel unterbrochen, was auch immer, man wird es wahrscheinlich eh nicht beweisen können, weil du in der dritten Liga vielleicht nicht ganz so viele Mikrofone am Platz hast, aber das wirkt schon wieder wie, ja, wird die Situation unterschätzt und ist doch nicht so wichtig und er soll sich mal nicht so anstellen und das ist eben typisch spanisch irgendwo, wenn da einfach dann es lieber heißt, ey, ihr müsst jetzt weiterspielen, sonst könntet ihr selbst das Spiel verlieren, was in dem Fall auch erstmal egal ist. So finde ich eher, ist positiv, dass da mal eine Mannschaft vom Platz gegangen ist und auch sich da nicht hat unter Druck setzen lassen, sondern gesagt hat, nee, wir spielen nicht weiter. So, das hätte ich ja auch hier und da schon mal von Real Madrid mir gewünscht. Ob das in Valencia war oder sonst auch wo, ist dann nochmal ein anderes Thema, was dann alles ist. Aber da hat man es mal gesehen, es geht auch so. Und also da mal wieder auch da. Unschöne Szenen.
Finde ich auch ein wichtiges und richtiges Zeichen, dass da mal eine Mannschaft wirklich reagiert und geschlossen das Weiterspielen verweigert, vom Platz geht und ein Zeichen setzt. Und dadurch ja dann auch der Verband in der Bringschuld ist oder tätig werden muss, einfach nur deswegen, weil dieses Spiel dann nicht mehr stattgefunden hat. Von daher finde ich diese Konsequenz dann sogar richtig, weil man sich dann noch viel mehr damit auseinandersetzen muss, als wenn es einfach weiter angepfiffen wird und geht schon weiter, wir haben nichts gehört, auf den Bändern, tut uns leid, falls so war, wir haben nichts gehört, weiter geht's. Ja. Fußball spielen so. Nee, finde ich vollkommen.
10 Minuten.
Finde ich vollkommen wichtig und richtig. Ist ein starkes Signal der Mannschaft und leider aber wieder, wie du schon gesagt hast, ein ganz typischer hässlicher Fall, der in Spanien nicht außergewöhnlich ist. Ne?
Ja gut, aber da eben mal Macher der Honda mal Courage gezeigt. Also das war die erste Erwähnung von diesem kleinen Verein. Mal gucken, wo der später noch alles kommt. Hier steht es weiter, 1-0, Atleti führt weiter nach einer halben Stunde. Wollen wir mal vielleicht mit Barca anfangen? So mit eurer Champions League Generalprobe.
War ja lange. Das klingt so falsch, das... diese Generalprobe. Aber gut, wenn wir schon über Inigo Martinez gesprochen haben, können wir den Schwenk zu Barca machen, denn der durfte mal wieder spielen und hat sich nie in jeder Szene immer so glücklich angestellt. Vielleicht lag diese Beleidigung dieses Fans, ob er jetzt vom einen Verein Fan war oder vom anderen, vielleicht lag es auch ein bisschen an der etwas wackeligen Leistung Inigos. Ich hatte übrigens die Woche auch schon gelesen, dass er im Sommer schon abgegeben werden soll. Barca hat ja recht viele Innenverteidiger und in Cubarsí haben sie jetzt einen neuen Stern am Himmel und so wirklich brauchen sie jetzt Inigo nicht mehr. Und ich hätte es sogar schon gelesen, im Sommer wird man ihm helfen, beim Abgang helfen, weil dann würden sie wieder Geld sparen, ne? FFP, das alte Thema. Obwohl er ja eigentlich, also er kam ja ablösefrei und ich glaube, er hat nur einen 2-Jahres-Vertrag erhalten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mit Option, aber offenbar gibt es auch irgendwie eine Vertragsklausel, dass man ihm wieder abgeben kann. Also das ist nur das Thema Inigo Martinez, der durfte auf jeden Fall nochmal spielen. Ja, die Null hat er zumindest gehalten im Verbund mit seiner Mannschaft. So prickelnd war es nicht. Am Ende haben sie es unnötig spannend gemacht, würde ich mal sagen, Barca. Was auch am Joao Felix teilweise lag, weil er aus 3 Metern die Kugel nicht ins Tor kriegt. In der Kreisliga oder Kreisklasse kostet das übrigens, wenn man so einen Ball...
Das kistet.
Das kostet eine Kiste beim einen oder anderen. Bei uns kostet es, glaube ich, Geld. In die Mannschaftskasse, wenn man so kläglich aus 3 Metern vorm leeren Tor den Ball an die Latte donnert. Ich weiß nicht, ob es bei Barca auch so ist, aber in der Kreisliga würde der Fehlschuss wirklich Geld kosten.
Las Palmas hat sich da ja lange wacker geschlagen, war ja schon nach 20 Minuten in Unterzahl, da musste Torwart Valles vom Platz gehen, aber dann hat es ja trotzdem noch eine Weile gedauert, bis dann das erlösende 1-0 durch Rafinha gefallen ist, also da Sieg in Überzahl, ne, musstest du einfahren, auch wenn Las Palmas natürlich eine ganz gute Saison spielt, jetzt in der Rückrunde vielleicht ein bisschen eingebrochen, da war das Hinspiel, glaube ich, noch spannender, wo da am Ende irgendwie Gündogan den Elfmeter rausholt auf Las Palmas. So ist es jetzt, wie war das mittlerweile, seit Xavis Rücktrittsankündigung im Sommer haben sie jetzt, glaube ich, 11 Spiele gespielt und keinen Mal mehr verloren und auch, glaube ich, deutlich die meisten gewonnen, also auch schon interessant, dass da dann der Effekt irgendwo noch da ist, oder wie war das?
Ja, ich glaube auch, aus der Erinnerung heraus, ja, in Bilbao waren unentschieden, ne? Das 0-0. Ansonsten waren sie, glaube ich, oder war das nur Liga? Ich hab's jetzt nicht nachgesehen.
Wahrscheinlich eher nur Liga.
Weil ich mir nicht genau gemerkt habe, wann diese Rücktrittsankündigung war. Ja. Aber wahrscheinlich war es nur Liga, denn sind sie nicht in Bilbao ausgeschieden und da war er schon zurückgetreten?
Ich glaube, das war danach. Aber
war das danach? Ja. Ist ja wurscht, auf jeden Fall. Ja. Ein Spiel hin und her, die Form, zumindest die Liga-Form, ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr stark. In der Champions League haben sie ja auch zweimal jetzt nicht so schlecht gespielt. Ne? Das eine Spiel in Neapel war ein Unentschieden, aber dann im Rückspiel, ja, glaube ich, schon hochverdient weitergekommen. Also die Form seit dem Rücktritt ist generell ja, bemerkenswert stark und deswegen werden auch die Stimmen immer stärker und lauter rund um den Verein, dass Xavi doch bitte bleiben möge. Also offenbar, ja, beknien ihn Laporta, Deco und Coda dann doch zu bleiben. Also wir hatten ja schon, glaube ich, so ein bisschen über Alternativen gesprochen, über mögliche Wunschtrainer und wer ist machbar und so. Ich glaube, der Wunsch von Laporta ist, dass Xavi bleibt. Also dass seine Entscheidung zurücknimmt. Denn es ist ja seine Entscheidung, so wurde es mehrfach gesagt, dass es ganz klar sein Rücktrittswunsch war vom Vertrag im Sommer. Aber offenbar wünschen sich Laporta und Co., dass er unbedingt noch weitermacht. Also Barcas Trainer, Wunschoption Nummer 1, Xavi Hernandez.
Ja, interessant, interessant. Ja, ich glaube, Laporta war damals schon nicht happy, als es Xavi vorab schon verkündet hat. Das war ja nach dem Villarreal der Niederlage, glaube ich, dem wilden Spiel, wo er es gesagt hatte. Aber ich glaube auch so, dass Laporta, ja, Xavi ist ja sein Mann, dass er da offen wäre für Verbleib. Und ja, schauen wir mal, was da noch alles passiert. Und ich glaube trotzdem eher, Rolle rückwärts ist eher unwahrscheinlich, weil da trotzdem auch die Mannschaft, es ist jetzt nicht so, dass ihr komplett auf Champions-League-Titelkurs seid oder auf Meisterschaftskurs. Am Ende steht er ja vielleicht trotzdem ohne Titel da aber und hat noch andere Probleme. Aber hey, why not? Weil im Endeffekt sind da viele junge Spieler, die irgendwo integriert werden, wo man merkt, die Mannschaft hat irgendwo vielleicht doch eine Zukunft. Und da kommen wir jetzt auch zu einer Frage, ein bisschen Input von unserem Patreon Nico Carelli, der uns zu einem bestimmten Nachwuchsspieler bei euch gefragt hat, aber auch generell zu der Situation bei Barca. Er schreibt, wie abgeklärt und cool kann man mit 17 schon sein? Schon beim Spiel gegen Neapel völlig zu Recht Man of the Match geworden und gegen Atleti ein weiteres Weltklasse-Spiel von ihm. Allgemein macht mir Barca mit den jungen Leuten Yamal, Kubasi, Lopez, Ford aktuell extrem viel Spaß und ich hoffe, dass der Weg die nächsten Jahre so weitergeht, dass man wieder auf junge Talente aus den eigenen Reihen setzt, anstatt auf Millionentransfers. Ich glaube, das ist langfristig auch der bessere Weg, einerseits wegen der wirtschaftlichen Lage und andererseits wegen dem Image des Vereins. Für mich ist Barca La Masia ein ganz wichtiger Baustein und das sollte zukünftig auch so bleiben. Wie seht ihr das? Ich glaube, jetzt habe ich gar nicht vorgelesen, um wen es da geht, aber das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass es natürlich um Pau Cubarsí ging, der eben natürlich mit 17 Jahren da auch so für vielleicht diese Trendwende steht. Wie gesagt, wenn Xavi die 11 Ligaspiele seitdem ungeschlagen ist. Das letzte Mal war Villarreal, genau. Vielleicht ist da auch Cubarsí ein großer Teil, aber kannst du jetzt erstmal sagen, dass da Cubarsí generell die vielen Jungen für Hoffnung sorgen bei den Fans?
Ich bin da voll bei Nico, 100% Zustimmung. Für mich auch die DNA von Barca war nicht nur Ballbesitzfußball, sondern eben auch, ne, mit Eigengewächsen, mit Spielern aus der eigenen Jugend, aus La Masia, mit Top-Talenten, dass jetzt so viele gleichzeitig hochkommen, ist immer auch irgendwo ja, eine kleine Laune der Natur, glaube ich. Klar spricht es immer auch dafür, dass die Jugendarbeit toll ist und richtig stark gemacht wird im Verein, aber das ist schon bemerkenswert, ne? Damals waren es, glaube ich, reihenweise hintereinander Busquets, Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué und wie sie alle hießen. Und jetzt plötzlich kommen ja auch reihenweise Jugendspieler. Gavi, vergisst man ja, dass der auch noch jung ist, weil er jetzt ja auch verletzt ist. Der ist auch noch nicht lange dabei, ist ja auch noch super jung. Und mit Fermin und ja vor allem Cubarsí und Yamal, absolute Monstertalente. Also vor allem Cubarsí und Yamal in so jungem Alter, das sind ja jetzt schon... Wie sagt man so schön auf Twitter auf Englisch? Generational Talent, ne? Generationstalente. Also die es nur, ja, alle Generationen mal solche Top-Spieler gibt, das ist schon bemerkenswert. Und du musst dann einfach Xavi loben, dass du sagst, hey, der setzt auf die Jugend, der hat offenbar auch das Gespür, das Händchen, wann er sie wie einsetzen soll, wie er die Einsätze dosiert, wie er Leistung auch fördert bei den Jugendspielern. Von daher muss man da absolut loben. Das ist, glaube ich, schon der wahrscheinlich beste, stärkste Punkt, den ich Xavi positiv auslege, dass ich sage, hey, mit den Jugendspielern, mit den Nachwuchsspielern, mit den ganzen 16, 17, 18, 19-Jährigen, wie er die ranführt an die erste Mannschaft, wie er die einbindet, das macht er herausragend. Vielleicht besser als jeder andere, an den ich mich zuletzt so erinnern kann. Also das ist absolut lobenswert. Von daher bin ich da voll bei Nico. Cubarsí, ein unfassbares Innenverteidiger-Talent und das sollte die Gegenwart, die Zukunft und auch der generell der Weg sein, den Barca herangehen sollte. Nicht nur, aber natürlich auch aus finanziellen Gründen.
Ja. Ja, hat man auch schon öfter, dass da eben Xavi das richtige Vertrauen hatte. Ich meine, auch natürlich dann irgendwo das Glück, dass Griu direkt bei seinem ersten Einsatz gegen Bilbao oder was das war, direkt das Tor macht und so weiter. Das ist kein Zufall, das ist schon öfter passiert. Auch irgendwie schon mit Ansu Fati hatte auch schon gute Spiele und viele andere. Also da macht Xavi generell Barca absolut einiges richtig. Natürlich auch aus finanziellen Gründen, dass du hier und da auf Junge setzen musst, aber dass sie dann auch so funktionieren. Und wenn es am Ende nur 5 gute Spiele sind und sie dann irgendwie wieder weg sind, wie vielleicht der Nico González, war ja auch, hatte ein paar gute Spiele, ist jetzt woanders. Ist egal, aber es reicht erstmal. Von dem her ist das gut. Von Kubasi sage ich jetzt nicht, dass er ein schlechter ist, aber für mich ist er jetzt auch nicht so ein Wundertalent wie jetzt Lamine Jamal, aber da lasse ich mich gerne noch weiter überzeugen, weil zuletzt sind ja, aktuell sind ja sehr, sehr viele zu Null-Spiele auch und da ist ja trotzdem Kubasi immer mit in der Innenverteidigung, der ja auch irgendwo Christensen raus verdrängt hat und jetzt durfte mal Matthias, also er ist ja da aktuell der, so gesehen der Abwehrchef, weil er die meisten Spiele da in Folge macht. Das ist schon auf jeden Fall.
Er hat ja jetzt schon Inigo Martinez verdrängt, deswegen hatte ich ihn ja vorhin ganz kurz erwähnt, ne? Der ein gestandener, seit, keine Ahnung, 10 Jahren gestandener Innenverteidiger in La Liga ist, wo auch du gesagt hast, boah, da bist du neidisch, dass man den ablösefrei kriegen konnte und den hat jetzt ein 17-Jähriger verdrängt in seinem ersten Monat in La Liga, wenn man so will, im Profifußball. Allein das ist ja schon sehr, sehr bemerkenswert. Und auch Christensen wurde ja von ihm verdrängt, nämlich eigentlich sogar nach vorne auf die Sechserposition, weil Kubasi da so einen tollen Job macht. Deswegen setze ich noch einen drauf und gehe nicht mit dir mit, dass du sagst, oh, so ein Wundertalent ist er nicht. Für mich ist er das größte Innenverteidiger-Talent, was ich in dem Alter jemals gesehen habe. Also ein U18-Verteidiger, der in dem Alter, U18 wohlgemerkt, in seinem ersten Jahr, in der ersten Saison, in den ersten Spielen im Profifußball, solche Leistung zeigt, für mich noch nie da gewesen, sowas Krasses. Also man kennt
Alessandro Nesta war damals schon auch ganz früh ganz, aber...
Ja, aber habe ich den als 16, 17, 18-Jährigen gesehen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Und Puyol war zum Beispiel jetzt nicht so talentiert, wurde dann auch ein Monster-Barca-Spieler, ne? Absolute Legende, aber war nicht der talentierteste Fußballer, brauchte ein bisschen Anlaufzeit. Gerard Piqué, eine absolute Barca-Legende, wurde ja einfach sogar verliehen, ne? Ging zu Saragossa, falls du dich erinnerst.
Ach, auch noch?
Ging dann,
ich dachte nur United.
Nee, der war bei Saragossa, als sie noch Erstligist waren. Dann ging er zu United und dann kam er erst zurück und wurde dann erst, keine Ahnung, im Alter von 23 oder irgendwas, erst peu à peu zum Stammspieler und zur Legende. Und das sind die größten der Großen in den jüngeren, in der jüngeren Vereinsgeschichte. Also absolute Innenverteidiger, Legenden, Ikonen. Und Kubasi ist mit 17 jetzt schon Stammspieler und zeigt Dinge, die ich von einem 17-Jährigen so noch nie gesehen habe. Mit der Reife, mit der Abgeklärtheit, mit dem Stellungsspiel, mit der Spielauslösung. Beidfüßig ist er teilweise, spielt 50 Meter Pässe punktgenau. Also da ist wirklich, mir gefällt alles an ihm. Für mich das größte Innenverteidiger-Talent, was ich in dem Alter wohlgemerkt, in dem jungen Alter, so jemals gesehen habe. Ja. Auf dem Profi-Level. Ne? Gut. Entwicklung ist natürlich nie linear, deswegen will ich jetzt, ich will ihn ja gar nicht zu sehr hypen, sondern nur meine Einschätzung kurz abgeben. Entwicklungen sind nie linear. Wir denken an Bojan Krkić, der hat in der Jugend alles zerschossen, der hat Ibrahimovic verdrängt und dann war nach 2 Jahren oder eineinhalb der Stern wieder erloschen und man konnte es sich nicht so richtig erklären. Und da dachte ich auch, das wird ein Monstertalent. Von daher muss man vorsichtig sein, aber Stand jetzt brutal. Ein brutales Innenverteidiger-Talent.
Ich will da auch gar nichts groß gegen sagen, bin ich fein soweit mit. Ich würde nur noch Nico hinzufügen und auch zustimmen vom wegen das Thema auf die Jugend setzen, auch denen das Vertrauen geben. Das sehe ich schon auch bei Barca, statt eben weiter noch mehr finanzielles Risiko und noch mehr Schulden aufzunehmen und die Gehälter weiter aufzublasen. Da bin ich auch voll dabei, das habe ich aber auch schon gesagt, als es noch darum ging, wer wird der nächste Präsident. Und da hat sich ja trotzdem die Mehrheit des Vereins für einen ausgesprochen, der allen irgendwie versprochen hat, das Messi-Blatt und dass noch mehr finanzielle Stärke ausgestrahlt wird. Also da hat der Laporte auch hier und da schon eher auf die falschen Pferde gesetzt oder sich vermacht oder eben den Verein, will ich sagen, noch mehr in Schieflage, finanzielle Schieflage gebracht. Aber ich glaube, so richtig gesund geht's Barca seitdem auch nicht, auch wenn hier und da mal die Meisterschaft herumgekommen ist. Aber ich glaube schon, dass Barca sehr wohl auf La Masia setzen kann und jetzt nicht die ganz große Gefahr besteht, dass du dann mal eine Saison nur auf Platz 6 oder so landest. Also da würde ich euch jetzt zumindest Mut sprechen, geht den Weg ruhig weiter, statt irgendwie jetzt wieder Haaland in Angriff zu nehmen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich nicht unbedingt will, dass Haaland bei euch spielt, aber sondern einfach generell einfach, um finanziell da wieder gesund zu werden. Soweit zu Barca. Wie siehst du jetzt nochmal so in Hinblick auf das PSG-Duell, was noch eine Weile hin ist, aber Freust du dich schon? Ich weiß gar nicht, was man da jetzt schon 9 Tage vorher so fragen kann.
Sind alle fit? Das ist zu früh, ne? Es fühlt sich falsch an, jetzt schon über die Champions League zu sprechen, weil es noch 10 Tage sind oder 9. Oder 8 sogar, wann spielen sie? Am Mittwoch spielen sie, ne?
Wir werden da auch noch extra was aufnehmen natürlich vorab, aber ja, jetzt ist es ja, so viele Folgen gibt es da nicht mehr.
Also was mir ein bisschen Mut macht, ist etwas Unruhe, habe ich wieder wahrgenommen bei PSG, weil Luis Enrique Kylian Mbappé mal wieder nach 65 Minuten oder so ausgewechselt hat. Ich glaube aber, PSG war in Unterzahl, wenn ich mich nicht täusche. Und dann nimmst du natürlich, haben geführt, und dann nimmst du natürlich eher einen Stürmer raus und vor allem nimmst du eher einen Stürmer raus, der nicht für seine Defensivarbeit bekannt ist und nicht dafür bekannt ist, da jedem hinterher zu jagen, wenn er überlaufen wird.
Von daher grundsätzlich, ich habe das Video gesehen, wie er mit den Augen gedreht hat und richtig so, ach, nicht schon wieder.
Ich glaube natürlich, es wird ein bisschen aufgebauscht, aber er wird halt immer danach gefragt, wenn er ihn früh auswechselt. Mhm. Und er antwortet auch immer in typischer Luis Enrique-Manier, etwas schroff, etwas kurz angebunden, etwas genervt. Mhm. Wie habe ich es übersetzt gelesen? Ich bin der Trainer, ich entscheide, was ich das Beste für die Mannschaft halte und so, mehr will er dazu nicht sagen. Also auch ein bisschen so. Und deswegen, das macht mir so ein bisschen Hoffnung. Ich will jetzt nicht sagen, dass da schlechte Stimmung herrscht oder so, aber generell, dass es so ein bisschen immer wieder so Unzufriedenheiten gibt. Vielleicht auch beim Mbappé selbst natürlich, weil wer wird schon gern nach 60, 65 Minuten häufig ausgewechselt. War ja, glaube ich, das dritte Mal in gefühlt 5 Spielen, dass ihm das passiert. Teilweise natürlich auch aus Schonungsgründen, aber trotzdem. Mhm. Das macht mir so ein bisschen Hoffnung. Bei Barca jetzt mit Blick aufs Spiel, Las Palmas, weiß ich nicht, ob da so viel Hoffnung macht. Du hast gemerkt, die spielen wieder mit der Handbremse. Ne? Man kennt das von Real Woche für Woche. Da wird schon Hebel umgeswitcht, wenn die große Champions League Nacht kommt und wenn die Hymne ertönt. Aber das Las Palmas Spiel war natürlich jetzt kein Gradmesser. Denn wenn es eins wäre, wäre ich etwas weniger hoffnungsvoll. Denn da haben sie ja auch teilweise ein bisschen gewackelt. Aber immerhin wieder kein Gegentor kassiert. Ich glaube, das 4. Mal in Folge ohne Gegentor gewonnen. Also auch das ist eine positive Entwicklung, sind wir wieder beim Namen Pau Kubasi, der da wieder dazu beigetragen hat.
Ja. Übrigens hatte da bei PSG, es wurde dann Gonzalo Ramos eingewechselt, der hat dann auch noch das 2-0 in Marseille erzielt, also für den Sieg von PSG, deswegen jetzt 12 Punkte Vorsprung in der Tabelle. PSG hat wie Man City bei Real auch noch jetzt 2 Spiele, am Mittwoch spielen sie im Pokal und dann kommt am Wochenende noch Clermont-Sieg hier und auch da wieder das alte Thema, Barca kann sich jetzt in Ruhe vorbereiten, bei Real wird erst wieder am Mittwoch trainiert, wo auch die Ländernationalspieler sich dann nochmal in Ruhe ausruhen können, also das ist schon ein kleiner Vorteil, so hat es auch Carlo Ancelotti gesagt und ich glaube, Xavi wird sich jetzt auch nicht unbedingt enttäuscht sein, dass man da jetzt nicht nur eine Generalprobe direkt davor hat. Also jetzt andere könnten sagen, ja, aber gut, PSG bleibt im Rhythmus und ne, da ist die, das bleibt hoch, die Konzentration, aber trotzdem ein bisschen Frische für so ein Spiel, so ein schwieriges Spiel kann da schon nicht schaden. Bei Barca, vielleicht kriegst du noch einen Verletzten zurück. Ich glaube, Ferran Torres ist jetzt zurück im Kader auch gewesen bei Barca, von dem her sieht das ja dann auch aus Personalsicht besser aus und was man dann erwarten kann vom PSG-Spiel, das redet man dann natürlich nochmal in einer der nächsten Folgen. Da gibt es später noch ein paar Ankündigungen, was wir da wann, wie, wo geplant haben. Und so können wir jetzt schon mal rübergehen zu Real, wobei erst noch Atletico, da ist jetzt Halbzeitpause, 1-0 führen sie weiter in Villarreal, wobei da gab es schon hier und da ein paar ganz gute Hereingaben bei Villarreal. Moreno hatte noch 1-2 ganz gute Abschlüsse. Mal gucken, was da noch geht. Real Madrid hatte jetzt die Generalprobe am Wochenende gegen den Athletic Club und da kam es zum zweiten Mal in dieser Saison zur Wiederholung eines Ergebnisses aus dem Hinspiel. Das erste Mal war auch an diesem Spieltag, mehr dazu vielleicht später. Also Hinspiel 2-0 in Bilbao gewonnen, Rückspiel auch 2-0 in Bernabeu gewonnen. Vinicius war gesperrt, so konnte Rodrigo mal wieder auf links, will nicht sagen zaubern, aber seine beiden Tore waren schon ziemlich schick, wenn auch mit viel Geleitschutz vom Athletic Club und so konnte er sich, was mich sehr gefreut hat, nach irgendwie vielen verpassten Chancen mal wieder Selbstvertrauen tanken, was wichtig ist vor dem Man City-Hinspiel, weil Rodrigo wird ja trotzdem spielen, egal was Brahim alles macht, wie gut Brahim ist und Brahim ist sehr gut, aber trotzdem ist Rodrigo da gesetzt neben Vinicius. Hätte eigentlich auch noch ein Elfmeter werden können, da gab es so eine Szene, wo Rodrigo im Strafraum so Bodycheck von hinten umgecheckt wird, der Schiedsrichter hat aber auf Abseits entschieden, hat dabei aber nicht gesehen, dass der Ball vom Gegenspieler kam, also war das kein Abseits, aber gut, Videoschiedsrichter irgendwie auch nicht eingegriffen, deswegen bin ich froh, dass das am Ende noch ein souveräner Sieg wurde mit 2-0, sonst hätte man hier jetzt noch über was anderes diskutieren, reden können. So bleibt die schöne Geschichte des Spiels war Eder Militao. Der ist zurück, bei dem hat sich ja ein Kreis geschlossen. Der hat sich am 12. August in Bilbao das Kreuzband gerissen. Jetzt 232 Tage ist er zurück und wieder gegen den Athletic Club. Also ich glaube, das ist auch psychisch irgendwie, macht das schon einem mit was, dass du sagst, so jetzt von neu anfangen. Ja, mit denen hat es angefangen, mit denen hört es auf, jetzt geht es nur noch bergauf. Also da gab es schöne Szenen in Bernabéu. Wir haben das ja auch bei Real total geteilt, wie es dann war bei der Einwechslung. Da war ja Janine vor Ort wieder. Also schön, dass Militao zurück ist, auch wenn der jetzt natürlich weiter behutsam aufgebaut wird. Das waren jetzt 3 Minuten gegen Bilbao, wo du schon merkst, wie die Mitspieler extra nochmal einen Pass zu ihm so, hier hast du nochmal, ach komm, spiel mir nochmal zurück, hier hast du nochmal. Einfach so, da haben auch gefühlt die Basten dann ein bisschen mitgemacht und sich gesagt, ja gut, das Ding ist eh schon verloren. Und jetzt mal gucken, Hinspiel, vielleicht wird er auch eingewechselt, wenn Real dann 3-0 gegen City führt. Dann ist Mallorca, vielleicht kann er da schon wieder eine Startelf ranschnuppern, aber das ist noch weit hin und so, ja, war das für Real souverän, aber auch der Athletic Club hat jetzt da jetzt nicht die ganz große Gegenwehr gehabt, weil die haben ja das Pokalfinale.
Nein. Ja, ein bisschen mehr Gegenwehr hätte ich mir gewünscht, muss ich ehrlich sagen, aus neutraler Sicht natürlich. Ja. Also war jetzt ja nicht komplett schwach vom Athletic Club, aber irgendwie, ich hatte ein kniffligeres, kribbligeres Spiel erwartet. Ich hätte trotzdem dann, glaube ich, 2-1 Real getippt. Mhm. Also zumindest so ein Gegentürchen hätte ich mir schon erhofft, erwartet und ein bisschen einfach mehr Gegenwehr, mehr Torgefahr. Ich glaube, die erste richtige Chance war dieser Volley-Schuss nach einer Ecke in der zweiten Halbzeit von Iñaki. Williams, ne? Von Iñaki, glaube ich. Ja. Also es hat auch ein bisschen gedauert, bis sie endlich mal aufs Tor geschossen haben. Von daher, ja, sie sind einfach hauptsächlich im San Mamés richtig, richtig stark. In der Fremde, du weißt es ja auch, sind sie eher ein bisschen, vor allem in diesen Topspielen, eher ein bisschen zahnloser. Ja, sie haben mit Metropolitano gewonnen, war aber Pokal. Anderer Wettbewerb zählt nicht so richtig, ne? Für La Liga. Also da nochmal, nicht überraschend, dass Real das am Ende gewinnt, aber ein bisschen mehr Zittern und Gegenwehr und Schwitzen hätte ich mir dann schon wahrscheinlich erhofft, gewünscht, gedacht. Aber nee, war absolut souverän, was natürlich aber auch wieder an der puren Weltklasse von Rodrigo lag. Diese 2 Tore, alter Schwede, ist der abgezockt. Also es ist wirklich, vor allem bei seinem ersten Tor weißt du ja eh, den wird der, das ist schon
ins lange Eck.
Genau, den wird er ins lange Eck schlänzen. Ich habe da tatsächlich mittlerweile schon ein Gefühl wie bei Arjen Robben. Du weißt, was kommt, du kannst es nicht verhindern und du weißt, der haut den jetzt locker leicht rein, weil das sein Automatismus, sein Signature-Move ist, sein Ding einfach. Ja, renn da mit Tempo auf die Abwehr, machen kurzen
Körpertäuschung
zur Seite. Kurze Körpertäuschung, kurzer Seite. Ja. Und schlänzt ihn dann ohne Mühe oben rechts rein mit richtig viel Tempo. Also das macht er so dermaßen stark. Ist nicht das erste Tor, das er auf die Art und Weise schießt. Wirklich Chapeau. Das ist zweimal mit so einer Ruhe, Gelassenheit und Lockerheit und trotzdem pure Weltklasse, wie er die beiden Dinger versenkt hat. Das kannst du dann auch nicht mehr richtig verteidigen und natürlich jeweils auch zum richtigen Zeitpunkt getroffen. Ne? Also hilft dir dann, solche Tore so zu schießen.
Ja, so durch das 2-0 kam dann auch überhaupt erst die Möglichkeit, Militao noch einzuwechseln. Also das war ein runder, fast perfekter Abend irgendwie. Alle haben gut gespielt, ohne sich jetzt komplett ein Bein auszureißen. Also gehen da jetzt auch nicht mit irgendwie Krämpfen ins Spiel gegen Man City. Wie gesagt, jetzt 9 Tage Pause. Das war schon so, glaube ich, wie sich Carlo Ancelotti das alles vorgestellt hat. Die Basken da auch ein dankbarer Gegner und liegen irgendwo Real auch. Ich glaube, von den letzten 18 Liga-Duellen hat Real keines verloren. 13 Siege, 5 Unentschieden, glaube ich. Und gab ja auch eine Supercoppa schon dann irgendwie, dass da Real sehr dankbar waren, wenn der Athletic kam, weil es einfach ein mitspielender Gegner ist und die sie da bei Athletic vielleicht ein bisschen was an Effizienz fehlt, zumindest wenn es nicht im San Mamés ist, aber das ist jetzt anderes Thema. Bei Athletic merkt man auch ein bisschen, ja, sie haben immer mehr Nationalspieler. Jetzt Nico Williams war kurzfristig angeschlagen, wurde dann auch geschont wegen Überlastung, wird dann, denke ich mal, schon fit zum Pokalfinale am Samstag. Vivian war nur auf der Bank, Unai Simon war auch auf der Bank, aber gut, im Pokal spielt ja eh der Pokaltorhüter, was ja auch irgendwo, glaube ich, eine ziemliche Ansage ist, wenn du schon Pokalfinale erreichst und dann jetzt wahrscheinlich trotzdem nochmal, wie heißt er, Aguirre Zabala spielen wird. Also er war jetzt in Bernabéu drin, hat bisher die Pokalspiele alle gemacht und ich gehe mal davon aus, dass er auch am Samstag im Pokalfinale stehen wird. Nicht eben Spaniens Nummer 1, sondern hier nur der zweite Mann beim Athletic Club, was schon auch spannende Personalie ist. Das Spiel macht mir jetzt, glaube ich, sollte man sich jetzt nicht viele Sorgen rund um den Athletic Club machen hinsichtlich des Pokalfinals. Wie gesagt, die waren gedanklich schon ein bisschen woanders, haben hier und da ein bisschen Nationalspieler geschont oder Nico hat gefehlt, aber das wird, glaube ich, am Samstag dann anders aussehen. Da werden sie sich dann eher mal ein Bein ausreißen und jetzt, um nochmal bei Real Madrid zu sagen, mit Hinblick auf Man City, auch da, ne, keine Spiele mehr. Carlo Ancelotti freut sich drüber, sagt selbst ein bisschen, das ist ein kleiner Vorteil. Auch die Lage vielleicht in der Premier League. Ich glaube, Man City ist Dritter, hat jetzt noch zwei große, schwierige Spiele, gerade irgendwie gegen Arsenal das Bollwerk oder Abwehrbollwerk nicht durchgekommen, 0-0. Jetzt haben sie da noch zwei Spiele gegen Aston Villa und Crystal Palace. Ja, und Real kann sich das in Ruhe anschauen, Gegner analysieren. Rüdiger hat Bock, hat er schon gegen Athletic gezeigt. Da gab es so ein paar Szenen. Ich glaube, der ist so ein bisschen der Kryptonit für Haaland. Also ich freue mich schon auf das Spiel am 9. April. Was noch lange nicht heißt, dass Real da wirklich 3-0 gewinnen wird, was auch immer. Aber ja, ich glaube, die werden da ihre Akkus ganz gut aufladen und dann eben irgendwo ihre Vorteile rausziehen, wenn es nur diese entspannte, unterschiedliche Lage in der Liga ist, weil ja, Real Tabellenführer.
Ja, geh ich mit. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt bessere Dinge aus spanischer Sicht als bei der Auslosung, was natürlich auch an den letzten Eindrücken lag, und der Eindruck von Man City war nicht sonderlich prickelnd, um ehrlich zu sein. Also ja. Arsenal hat das richtig stark gemacht, ich habe das Spiel gestern live geschaut, und Arsenal stand natürlich komplett tief und hat sehr, sehr gut und ja, tief verteidigt. Also du dachtest, Peak Mourinho ist an der Seitenlinie bei den Gunners. Also das haben sie wirklich, ja, war sehr wenig Offensivfußball, aber viel bemerkenswerter war, fand ich, wie wenig Man City eingefallen ist. Also die hatten wirklich keinerlei Torchancen, keinerlei Abschlüsse, keinerlei zwingende Chancen. Haaland, ich glaube, zur Halbzeit hat er 4 Ballberührungen gehabt. Ich weiß nicht, ob so viel mehr in der zweiten Halbzeit dazu kam. Also er war komplett abgemeldet. Das war wirklich sehr, sehr offensiv, einfach zahnlos und ideenlos von City. Und dafür sind sie ja eigentlich nicht bekannt. Also, dass sie den Ball ständig haben, weiß man. Mhm. Aber dass sie nicht so richtig im letzten Drittel irgendwie torgefährlich waren, werden, das hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben. Und jetzt kommt 3 Tage später Aston Villa ins Etihad. Auch kein leichter Gegner. Die sind ja auch Vierter, also Duell Dritter gegen Vierter. Da wäre ich zum Beispiel jetzt auch nicht überrascht, wenn, ich glaube, am Mittwoch spielen sie, wenn City da wieder nicht gewinnen sollte. Ich call jetzt schon das mögliche Remis. Ich glaube, Aston Villa ist auch eine richtig starke Mannschaft. Ja, und dann gehst du da nicht mit sonderlich viel Rückenwind in dieses große Duell. Real Madrid kann sich gleichzeitig ausruhen. Und wenn ich dann sehe, wie Rodrigo abgezockt ist, wie Bellingham pure Weltklasse ist und abgezockt ist, Vinicius wird der Hintermannschaft von City Probleme machen. Also ich bin guter Dinge, was dieses Hinspiel zumindest betrifft. Also im Bernabeu, wenn City nicht so gut drauf ist und Real ausgeruht ist, Vorsicht, liebe geht City, lieber Pep, da könnte was gehen aus madrilenischer Sicht.
Ja, weil die Stimmung vielleicht auch bei Real viel besser ist. Also ich habe jetzt gestern auch nur diese Szene gesehen nach Abpfiff mit Guardiola gegen Grealish, und das irgendwie so generell, die Stimmung ist vielleicht einfach nicht so positiv. Logisch, wenn du nur Dritter bist, aber irgendwie ganz andere Ansprüche bist und da eben Real ein bisschen entspannter zieht hier und der Trainer zieht ein bisschen die Augenbraue hoch und irgendwie die Jungs kicken ein bisschen. Das ist irgendwie, du kriegst jetzt viele Verletzte mehr und mehr zurück. Eigentlich hast du nur noch Courtois und Alaba aktuell außen vor, und bei City sieht es ja auch da ein bisschen schwieriger aus mit Walker, Stones, Ederson und wer war es jetzt noch? Ake, glaube ich, auch ausgewechselt. Vielleicht wird der eine oder andere noch fit, oder bestimmt, sind ja noch, wie gesagt, 8-9 Tage. Aber ja, man kann als Madridista da optimistisch in das Hinspiel gehen. Mal schauen, aber auch da willst du noch mal ein bisschen, genau, bei Real Total haben wir auch viel geplant, natürlich an Content. Jetzt überlege ich, nehmen wir jetzt erst Mallorca mit rein oder machen wir erst Atleti die Themen? Machen wir erst Atleti, um da auch noch ein bisschen das Thema Champions League mit reinzunehmen oder so anzureißen, Dortmund. Aber erstmal kann man bei Atletico was ganz anderes sagen. Atletico hat jetzt unter der Woche für Aufsehen gesorgt, sag ich mal, weil sie große Pläne vorgestellt haben, wenn ich das richtig gesehen habe, dass sie umbauen oder neu bauen sogar wollen. Da sind wir jetzt bei der zweiten Erwähnung in diesem Podcast, der zweiten insgesamt von Macher da Honda. Da hat Atletico sein Trainingsgelände und die wollen das jetzt umziehen zum Metropolitano, oder wie war das?
Ja, zumindest bauen sie am Metropolitano ein neues Gelände mit vielen verschiedenen Anlagen, also auch Basketball soll da gespielt werden können und Tennis. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie eine Basketball- und Tennisabteilung haben, würde mich zumindest überraschen, aber offenbar laut dieser Meldung war ja so ein Video vom Ligaverband, glaube ich, geteilt, dass da auch die Öffentlichkeit dann offenbar dann privat spielen kann, offenbar. Ja. Und dann natürlich Trainingszentren und andere Anlagen und Umkleidekabinen und Trainingsplätze. Also wirklich das Areal rund um das Metropolitano, das ja,
Brachland Auto, ist.
Ja, Autobahn und Brachland hätte ich jetzt gesagt, oder zumindest viel, viel Fläche ist da, die man nutzen kann, und offenbar wird da richtig investiert. Ob dann komplett das Trainingszentrum von Atletico kurz-, mittelfristig, langfristig umzieht, muss man natürlich abwarten, aber es sieht natürlich danach aus und würde sich logischerweise anbieten, denn Maja de Honda ist ja so eine Kleinstadt, ich glaube 40, 45 Minuten außerhalb von Madrid, also auch nicht so optimal gelegen, denke ich mal, also würde schon Sinn machen, da irgendwie ein zentrales, großes Zentrum.
Ja, auch näher am Flughafen und alles, das näher am Metropolitano, also die Spieler können ja dann quasi rüberlaufen, das ist schon.
Würde absolut Sinn machen. Übrigens, Fun Fact, denn ich meine, ich habe dir dazu mal eine Quizfrage gestellt. Rayo Maja de Honda ist ja der Drittligist und der spielt seine Spiele, seine Heimspiele trägt er aus im Trainingszentrum von Atletico, im Trainingsstadion. Die haben ein Trainingsstadion, da passen, haben sie ein paar Sitzschalen reingebaut, ja, 3000, was weiß ich, mehr sind es glaube ich nicht. Ja. Und da spielt Rayo Maja de Honda seine Spiele aus. Absolut kurios, dass die kein eigenes Stadion haben und sich quasi die Anlage teilen mit Atletico. Und die ganzen Jugendmannschaften, Nachwuchsmannschaften von Atletico trainieren da auch. Mhm. Also auch seltsam. Und allein deswegen fände ich es längst überfällig und angemessen, dass man sagt, hey, man baut das Gelände beim Metropolitano aus und zieht dann mittelfristig dahin um. Ich glaube, das wäre eine gute Sache und fände ich eine sehr, sehr positive Entwicklung bei Atleti.
Hab das Video auch nur gesehen, also generell auch einfach, um modernere Anlagen zu haben, ohne jetzt das alte Gelände auch in Maja de Honda, hat man es doch hier die Erwähnung schon mal, zu kennen, schätze ich mal, ist das nicht verkehrt, überhaupt zu bauen, und wenn das dann auch noch öffentlich genutzt werden soll, ich glaube auch so ein Leichtathletikstadion ist das schon mal ein ziemlich interessanter Ansatz, natürlich auch ein privates Gelände, wo dann nur die Mannschaft ist mit Unterkünften und irgendwie ihren 6 Feldern, also einfach spannend, das auch ans Stadion direkt dran zu machen, mal gucken, und man kann auch immer, Ich bin ja auch dafür bekannt, oder wie bei Tiki Taka auch bekannt, bei viel zu kritisieren, wie das auch bei Investoren-Deals immer ist, oder hier La Liga und CVC-Deal, oder haben uns gefreut, als bei Bundesliga das Ding geplatzt ist, aber in dem Fall, dieser CVC-Deal, der jetzt auch schon seit 2-3 Jahren ist, da haben ja schon einige Vereine ihre Stadien umgebaut, ob das Villarreal war, Mallorca, Celta und so weiter, und da hatte, ich glaube, Atletico in diesem Video auch gesagt, von wegen, das Geld von CVC wird genutzt für dieses neue Trainingsgelände, also da kommt das dann auch an die richtigen Ecken ran, was jetzt nicht heißt, dass dieser Deal komplett gut und super ist und alles dadurch wunderbar, aber das wird auch für gute Zwecke genutzt, und bin ich gespannt, wann es da losgeht und ob das dann, keine Ahnung, habe jetzt auch keine Jahreszahlen gesehen, ob das dann 26 fertig sein soll oder 27, aber da auf jeden Fall ein spannendes Projekt bei Atletico, ist ja auch alles bei Viva La Liga, glaube ich, steht das da, und hier kommt die Mannschaft jetzt gleich wieder raus auf den Platz, Generalprobe gegen Villarreal, noch läuft's gut und besser läuft es natürlich auch aktuell ein bisschen wieder beim BVB. Aber könnte ja trotzdem ein schönes 0-0 werden, das Hinspiel, auch wenn es noch eine Weile hin ist. Ich sehe jetzt zumindest, sind viele fit. Griezmann hat gespielt. Was muss man noch wissen über Atletico vorab?
Da fragst du mich jetzt auch, was wir wissen. Erstmal müssen sie hier ein bisschen Schwung nach der Länderspielpause aufbauen. Also ein Sieg bei Villarreal, steht ja 1-0 zur Halbzeit. Täte, glaube ich, der Mannschaft nicht allzu schlecht. Ne? Barca hat seinen Sieg eingefahren, wenn auch mit Mühe. Real Madrid hat seinen Sieg eingefahren, den brauchst du einfach. Also die Generalprobe, jetzt nehme ich das Wort auch mal in den Mund für die Champions League. Der soll dann womöglich dann doch gelingen.
Guck an, Azpilicueta ist auch wieder fit, der war doch auch
lange weg. Also ein bisschen Schwung brauchst du natürlich, denn nochmal, die Form von Atleti, die war ja alles andere als gut vor der Länderspielpause. Ja. Die große Ausnahme war ja wirklich das Interspiel, ne, das Rückspiel, wo sie heroisch hier nach Elfmeterschießen mit mir im Stadion gewonnen haben. Vielleicht lag es auch einfach nur an mir, Nils. Denn davor haben sie, glaube ich, in 9 Spielen insgesamt nur 3-mal gewonnen und 6 davon verloren. 5 oder 6-mal. Also die Form war wirklich bodenlos schlecht bei Atleti. Und
dann der Trüger-Effekt.
Naja gut, den gab es dann für Barca im Metropolitano auch. Okay, also, aber wie dem auch sei. Nochmal, die brauchen ein bisschen Schwung, den besagten Schwung und besagtes Selbstvertrauen, das hat der BVB in München getankt. Hätte man auch nicht unbedingt mitrechnen können.
Aber vielleicht auch an den Bayern und nicht nur an Dortmund. Kane hat auch ein bisschen was vergeben, aber gut.
Aber wie dem auch sei, wenn du in München gewinnen kannst, dann kannst du auch Atletico mindestens ärgern, sage ich mal, vor allem das Atletico vor der Länderspielpause. Von daher, Atleti braucht ein bisschen Schwung.
Ja, so. Schauen wir mal. Und zumindest ist jetzt Atletico, wenn es bei dem Sieg bleibt, jetzt sind sie wieder Vierter, dann rutscht der Athletic-Club wieder aus den Champions-League-Rängen raus. Da gab es ja auch den Plätzetausch vor der Länderspielpause. Und ja, wir können noch ein bisschen Abstiegskampf mit reinnehmen. Da gab es ja auch noch ein paar Sachen in Granada, nämlich einen Trainerwechsel. Da ist jetzt der dritte Mann in dieser Saison da. Alexander Medina ist gegangen. Also das nächste Projekt eines, ich sag mal, La Liga-Unerfahrenen ist gescheitert. Der hat früher mal in La Liga gespielt, ich weiß, aber eben noch nie hier trainiert. Und ja, musste jetzt nach, was war das, 9 Niederlagen, einem Sieg, 4 Unentschieden, musste er gehen. Dafür haben sie jetzt einen alten Haudegen zurückgeholt. José Ramón Sandoval hatte schon mal Granada trainiert, ich glaube auch mit Klassenerhalt irgendwie gesichert. Ist jetzt zwar schon wieder eine Weile ohne Job, aber ja, die Auswahl ist natürlich begrenzt im spanischen Trainermarkt, sag ich mal. Und der hatte jetzt sein erstes Spiel, direkt ein Abstiegskrimi gegen den Mitkonkurrenten. Zuletzt hatte er schon Granada gegen Almeria quasi gepatzt und nur 1-1 gespielt. Und jetzt ging es nach Cádiz. Ja, aber Cádiz ist auch ganz gut drauf nach Trainerwechsel. Da gab es jetzt aus den letzten 3 Spielen den 2. Sieg. Wenn auch nur 1-0, aber das war ein verdientes Sieg, dass Cádiz da das Ding gewonnen hat. Die hatten teilweise mal über 60% Ballbesitz, was ich immer mal so leicht reingeschaltet habe. Also Cádiz da auch irgendwie deutlich besser, griffiger gewesen als Granada. Ja, und die sind jetzt irgendwie mit ihren 14 Pünktchen aus 29 Spielen, haben immerhin jetzt noch Nachholspiel gegen Valencia am Donnerstag. Sieht das nicht ganz so gut aus. Cádiz immerhin hat Leben und Hoffnung, aber Granada, auch jetzt mit dem dritten Trainer, weiß ich nicht, ob das noch was wird, ob der das hinkriegt. So, wie gesagt, ist ein alter Haudegen, der wird jetzt nicht alles komplett neu versuchen, aber vielleicht gibt es noch eine Überraschung da.
Ja, bei Cádiz gibt es auf jeden Fall Hoffnung. 3 Pünktchen sind es nur auf Celta. Ja. Die haben ja nur 0-0 gegen Rayo gespielt, die ja auch.
Das war das andere Spielergebnis, das sich wiederholt hat. 0-0 im Hinspiel, 0-0 im Rückspiel, also da jetzt.
Ja, die auf jeden Fall Celta Rayo, ne, war ein bisschen Abstiegskrimi da und irgendwie ja, ging da offenbar gar nicht so viel. Und deswegen war das für Cádiz ja eigentlich das optimale Ergebnis, denn dadurch bleiben sie in Schlagdistanz. Ne? 3 Punkte sind es auf Celta, 5 auf Rayo. Und Cádiz hat jetzt 2 Heimsiege in Folge gegen Atleti und Granada auch zu 0 eingefahren. Also von daher, kannst du, Nils, noch Hoffnung haben auf nächstes Jahr mal wieder einen Trip nach Cádiz? Zum dritten Jahr in Folge. Vielleicht halten sie noch die Klasse.
Diese Saison war es nicht, weil da war es im November das Spiel. Aber nicht nur ich hoffe das, sondern auch, glaube ich, viele Patrons, die jetzt schon da waren oder noch da sein werden. Egal. Das war 0-0 an sich. Wenig passiert. Trotzdem hatte Celta hier und da ein Tor wurde aberkannt. Larsen hat Kopfball in Pfosten gesetzt. Dann gab es Carles Pérez. Der hatte noch in der Schlussphase einen Schuss an die Latte. Also theoretisch hätte, aber so gut war dann Celta trotzdem nicht. Deswegen ging das 0-0 in Ordnung. Dann gab es noch ein anderes 0-0 zwischen Valencia und Mallorca. Also auch da Mallorca Richtung Pokalfinale, hat gar nicht jetzt viel, irgendwie B11 hat nicht gespielt, Murici war auf dem Platz und viele andere, das ging soweit in Ordnung. Ja, Mallorca ist jetzt auch ein bisschen noch da unten mit dabei, mit 31 Punkten, aber das ging soweit in Ordnung, wie gesagt. Ja, mal gucken, was da noch im Abstiegskampf geht. Denn Almeria hat ja wiederum auf der anderen Seite, die hatten jetzt letztens ihren ersten Saisonsieg unter neuem Trainer Pepe Mel. Und man dachte, vielleicht geht da was jetzt Heimspiel gegen das irgendwo Mittelfeld Osasuna. Bei Osasuna gibt es gleich auch noch was. Ist alles anders gekommen. Schon nach 9 Minuten lag Almeria 0-2 zurück. Am Ende hat Osasuna mit 3-0 gewonnen. Mal wieder hat Ante Budimir getroffen. Der ist jetzt geteilter Torschützenkönig oder Pichichi. 3 Spiele haben gemeinsam 16 Tore. Und die anderen beiden, die fallen dir bestimmt sofort ein.
Ja, bemerkenswert, ne? Bellingham doch nicht sicherer Torschützenkönig, wie man es ja eigentlich denken konnte nach 8 Spielen. in allen 8 hat er ja getroffen gefühlt. Von daher wird es dann doch nochmal kribbelig da oben. Herr Lewandowski, lassen Sie sich mal nicht so lange bitten. Ein paar Türchen bitte. Ja? Kann ja nicht sein, dass Ante Budimir mehr Saisontore als Robert Lewandowski hat. Junge, das ist ein Zweitligaspieler von St. Pauli gewesen, ja?
Aber also cooler Robert. Typ. Einer der besten Kopfballspieler der Liga. Ja, geht schon was.
Reiß dich zusammen, Robert. Wir brauchen ein paar Tore, Junge.
Junge, ja. Also die beiden sind mit Artem Dovbik, der hat auch mal wieder getroffen, da auf Platz 1. Aber die große Geschichte bei Osasuna ist jetzt, dass es da auch jetzt einen Wechsel geben wird. Zumindest hat Trainer Yagoba Arrasate seinen ist es ein Rücktritt angekündigt? Es ist nur, dass sein Vertrag wird auslaufen. Er wird ihn nicht verlängern, obwohl natürlich der Club ihm das Angebot gemacht hat, zu verlängern. Aber er hat gesagt, nee, es ist der Zeit gekommen, um da auch irgendwo zu gehen. Sie hatten ja eine sehr erfolgreiche Zeit. Er hat sie in die La Liga geführt, nicht nur ins Pokalfinale und teilweise auch kurz mal Europapokal, die Playoffs zur Conference League, sondern ja auch immer irgendwo Platz. Oh, jetzt ist es passiert, 1-1. Sir Luft. 1-1, ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder gespoilert. Jetzt ist es doch noch passiert. 50. Minute, mein Tipp lebt wieder mit dem 2-2 und Mann der Stunde Sørloth. Habe ich gedacht, der wird auch Spieler des Monats in der Liga, aber Vinicius ist es geworden bei der La Liga-Wahl. Schicker Abschluss, wenn du es mittlerweile jetzt auch mal gesehen hast.
Ja, ich schaue gerade. Ich fürchte eher, du hast es gejinxt, weil du vorhin schon gesagt hast, hier bei Atleti, ja, das wird schon das 1-0 bleiben und so, dann gewinnen sie da mal wieder. Und ich dachte mir schon, ey, das ist noch eine Dreiviertelstunde zu spielen, warte doch mal ab. Villarreal war, fand ich schon die bessere Mannschaft in Halbzeit 1. Von daher, vielleicht hast du es mal wieder gejinxt, aber das wird dir nicht so viel ausmachen, glaube ich.
Nö, nehme ich schon.
Ja, wie dem auch sei, zurück zu Arrasate bei Osasuna.
Genau.
Ja, schon ein bemerkenswerter Paukenschlag, würde ich das nennen. Der macht tolle Arbeit und das kam auch überraschend. Ich persönlich würde jetzt eher denken, vielleicht hofft er auf einen größeren Job, nachdem er da so tolle Arbeit bei Osasuna gemacht hat, ne? Im Pokalfinale gestanden. Jedes Jahr ist er 8., 7., 9., 10., also wirklich holt das absolute Maximum in La Liga heraus. Leider natürlich die Conference League dann in den Playoffs verpasst, also die Gruppenphase, ne? Ganz knapp gegen Brügge. Eine abgezockte Mannschaft verloren, da konnten sie sich quasi für die tolle Saison nicht belohnen mit dem wirklichen Europapokal-Einzug. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der hofft, ja, die Meriten, die er sich so erarbeitet hat in Pamplona bei Osasuna, dass ja ein größerer Verein auf ihn aufmerksam wird und er vielleicht da doch mal ja was anderes trainieren kann als nur den Dauertabellenzehnten. Die Frage ist, wo könnte das sein? Ich gucke jetzt hier gerade die Tabelle durch. Zu welchem größeren Verein, zumindest in La Liga, könnte er wechseln? Ich kann es dir nicht sagen. Deswegen finde ich schon bemerkenswert, was er so vorhat oder von wem er vielleicht ein Angebot hat oder eine Anfrage hat oder worauf er hofft. Ich hoffe nicht, dass er nur irgendwie für, keine Ahnung, 10 Millionen Dollar pro Jahr wieder in die Wüste geht, wie so manche andere. Das würde mir gar nicht gefallen, um ehrlich zu sein.
Glaublich.
Wer weiß.
Ich glaube, der ist so ein, ich will nicht sagen ein Lieber, aber so ein bisschen gar nicht so der Extrovertierte, der unbedingt Auslandserfahrung machen will. Ich glaube, der könnte schon ganz gut und spannend bleiben. Vielleicht auch erstmal ein Jahr Pause. Aber wer weiß, ich habe so ein bisschen im Riecher, dass bei Betis auch noch was passieren könnte, dass da auch irgendwo Pellegrinis Zyklus vielleicht sich dem Ende nähert und er vielleicht da noch anhauen könnte. Aber das ist jetzt erstmal nur wirklich mit Blick auf die Tabelle und oh, warum nicht da? Ja, weiß am Ende könnte auch vielleicht Immanuel Alguacils Zyklus bei Real Sociedad vorbei sein, aber ja, Arrasate hat da wirklich 6 Jahre lang sehr gute Arbeit gemacht, auch da Osasuna viel vom Nachwuchs abhängig gewesen, Moncayola und so weiter, ab und zu natürlich holen sie auch mal ein und wenn dann Budimir so einschlägt, ist das schon aller Ehren wert, aber das wird, glaube ich, schon auch für Osasuna einen ähnlichen oder könnte ein ähnliches Risiko sein wie vielleicht für Freiburg, wo ja auch der Trainer auch sehr viel war. Nochmal schwer zu vergleichen, weil natürlich Christian Streich eine ganz andere Legacy hatte in diesem Verein, aber wo eben der Trainer, das würde ich sagen, sehr viel ausmacht. Und Arrasate ist, glaube ich, einer, der da ein ganz großer Faktor war, Ruhe reingebracht hat in den Verein, immer irgendwo Stabilität. Und ja, mal gucken. Wird auch ein großes Erbe da für seinen Nachfolger. Das wird man natürlich für euch im Auge behalten. Noch gibt es da nichts, weil, wie gesagt, er wird die Saison natürlich zu Ende bringen. Und da hat die Mannschaft auch direkt mal geliefert und eben 3-0 jetzt beim tabellenletzten Almeria gewonnen, die mit 13 Punkten aus 30 Partien, ja, noch nicht mathematisch, aber bald gilt es da auch, ihr Time to say goodbye zu singen und anzustimmen. Okay.
Wir können auch langsam goodbye bitte sagen, Nils. Aber
ja,
nicht,
wird langsam Zeit.
Aber nicht ohne kurz über Girona zu sprechen, die Betis geschlagen haben. Du hattest Betis ja schon thematisiert. Dovbyk hast du thematisiert, einen Elfmeter eiskalt reingemacht. Und dann dachte ich trotzdem, ja, nee, die trennen sich unentschieden, weil hinten wurde ein wenig gepatzt bei Girona. Aber dann waren sie einfach in der 90. mal wieder da. Das haben sie ja, glaube ich, auch gefühlt häufiger, dass sie spät in Heimspielen diesen Lucky Punch haben, diese Bissigkeit, diesen Glaube an sich selbst, dieses Selbstvertrauen. Du erinnerst dich, wir hatten Atletico als Thema. Die haben eben in der 93. irgendwas ja auch verloren in Girona und jetzt ging es Betis. Genauso mit, glaube ich, der letzten Chance, dem letzten Schuss. Ja. Da ganz bittere Niederlage noch kassiert, späte, unnötige Niederlage. Aber Girona hat gezeigt, auch wenn sie in der Fremde zuletzt, ich glaube, 4 Auswärtsspiele oder so nicht mehr gewonnen haben, 3 verloren, irgendwie sowas. Also wirklich teilweise ja zahnlos in Retafe, wir hatten es besprochen. Aber zu Hause haben sie dieses gewisse Etwas weiterhin.
Ja, darauf können sie sich auch weiter verlassen, dass da auch ein bisschen das Selbstvertrauen scheinbar da ist. Und wenn es nicht läuft, dann wechselst du einen Stuani ein und der hat jetzt in dem Fall das 3-2 gemacht. Also das ist halt auch ein geiler Kicker, der irgendwie einfach zufrieden ist mit dieser Rolle und immer noch knipsen kann. Also da Girona aktuell weiter Tabellendritter. Mal gucken, das dürfte schon zur Champions League weiter reichen. Schauen wir mal. Und so habe ich jetzt noch, bevor wir gleich noch ein paar Ankündigungen haben, muss ich noch mal kurz Frauenfußball erwähnen. Da gab es jetzt nämlich den Frauenklassiko mal wieder. Und wie ging der 14. Klassiko der Frauen aus? aus. Natürlich mal wieder deutlich für Barca, wenn auch nur 3-0, aber von diesen 14 Klassikos hat alle Barca gewonnen. Das ist an sich nicht so überraschend, weil Barca einfach die Übermannschaft ist bei den Frauen, aber eher trotzdem auch irgendwo traurig, dass da bei Real Madrid Feminino so gar keine Entwicklung irgendwie zu spüren ist. Ja, die sind irgendwo Tabellenzweiter und das ist solide, aber sind ja auch in ihrer Champions League-Gruppe mit nur einem Punkt, glaube ich, Vierter, also da früh ausgeschieden. Und es fühlt sich aktuell so ein bisschen eher an bei Real Madrid Feminino als, ja, Hauptsache wir sind irgendwie dabei, als nach, so, wir krempeln mal die Ärmel hoch, wir machen das jetzt alles anders und besser, weil so richtig nach jetzt auch schon irgendwie 3-4 Jahren spüre ich da nicht, dass da irgendwie bald mal sich was ändern könnte an dieser Ära, die der FC Barcelona da hat. Die sind jetzt, glaube ich, auch schon wieder im Champions League Halbfinale gegen Chelsea, so wie letztes Jahr, ne? Also da weiter beeindruckend, was Barca zeigt. Vielleicht reicht das auch wieder zur Titelverteidigung in der Champions League. Letztes Jahr haben sie, glaube ich, gegen Wolfsburg damals gewonnen. Also riecht wieder nach, oder dieses Jahr riecht es nach Triple, weil sie ja letztes Jahr aus der Copa del Arena rausgeflogen sind. Egal. Das soweit dazu. Und dann, ja, können wir jetzt nur noch, während hier wirklich noch, es steht weiter 1-1, jetzt ist Atleti mal weiter im Angriff, nee, pariert, können wir jetzt nochmal gucken, was wir jetzt alles noch so vorhaben, denn wir haben eine kleine Änderung in unserem Programm. Alex, darfst du jetzt erklären, was wir alles so vorhaben?
Ja, leider eine Änderung. Wir wollten ja das Copa del Rey Finale watchalongen, also live auf YouTube streamen und das zusammenschauen, aber eine Geburtstagseinladung kam mir leider dazwischen. Deswegen kann ich Samstag leider nicht, muss auf einen Doppelgeburtstag gehen. Aber wir sagen uns hier, wir wollen uns euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht schon auf dieses Watchalong gefreut haben, nicht im Regen stehen lassen. Tut mir natürlich auch persönlich leid.
Erst gibt es ein anderes Aber. Ich mache es dann halt allein auf meinem eigenen Nils-Kern-Kanal, weil ich schaue das Spiel eh und dann, ja, dann labere ich halt nebenbei. Aber es wird halt spät, weil 22 Uhr ist Anschluss am Samstag. Aber dann gibt es halt auf meinem YouTube-Kanal, der ist wie ich, Nils Kern, wie schon letztens, was war das, Atletico gegen Barca, gibt es halt da ein Watchalong. Aber das andere Aber, was jetzt Alex erzählen will.
Genau, aber das Tiki-Taka-Watch-Along, nicht das Nilsi-Taka-Watch-Along. das gibt es wenige Tage später, denn Doubleheader, spanischer Doubleheader, Atletico Madrid BVB und PSG Barca erwartet uns ja am Mittwoch, den 10. April. Okay. Und dann haben wir gesagt, komm hier, das wäre doch auch ein schöner Anlass für das Watch-Along, das aufgeschobene dann quasi nachzuholen mit diesem Doppelspieltag in der Champions League mit diesen Doppelspielen, die es ja richtig in sich haben. Und vielleicht ja für den einen oder anderen Hörer und die ein oder andere Hörerin das schönere Watchalong, denn vielleicht ist am Samstag am Jahr der ein oder andere eh unterwegs und guckt das Pokalspiel nicht. Ist ja auch nur, in Anführungszeichen, Mallorca gegen den Athletic Club. Boah. Und vielleicht gerade, ja, nur meine ich ja für ne, Atletico Barca, die haben halt einfach mehr Fans, auch bei unseren Zuhörern natürlich. Mhm. Deswegen, vielleicht ist das ja sogar das spannendere Watchalong. Auch zwei Spiele, ne?
Ja, zwei Spiele.
Mehr Action natürlich auch
deutscher eine Stunde. Gegner. PSG, geht eigentlich nicht.
Ja. Viel mehr geht nicht. Von daher, ja, vertagen wir dieses Watchalong mit mir zumindest von Samstag Copa-Finale auf Mittwoch Champions League Viertelfinale Hinspiel.
Ja. Ist ja dann auch ein bisschen früher und es wird keine Verlängerung geben, wie wahrscheinlich im Pokalfinale, wenn wir da bis 1 Uhr irgendwie gesessen hätten. Wie gesagt, Anschluss erst um 22 Uhr am Samstag. Aber das mache ich dann eben auf meinem eigenen Kanal. Da gibt es dann am Sonntag, also 7. April, nehmen wir dann so nochmal irgendwie was auf hinsichtlich Champions League Vorschau. Wahrscheinlich eher normale Episode, als dass es da nochmal ein Videoformat wird. Aber da, wie gesagt, am 7. kommt dann nochmal was und dann am 10. sehen wir uns live. Da dürft ihr uns natürlich auch, oder bitte auch uns dann auch mit Fragen im Live-Chat vollstopfen. Weil ja, so 90 Minuten oder eher 120 Minuten mit Voranstoß und Nachhaben muss man auch erstmal füllen. Mal gucken, was die Spiele so hergeben.
Absolut, und vor allem ganz wichtig beim Watchalong ist natürlich mehr denn je hier die Interaktion. Ne? Watchalongs leben ja auch von der Interaktion. Hier Podcast ist klar, da quatschen wir miteinander hauptsächlich, aber wenn man schon live Spiele schaut, dann wäre es natürlich sehr, sehr cool, wenn man es live mit mehreren Leuten schauen würde, also die dann im Chat sind und natürlich Input geben und mitfiebern vielleicht bei den Spielen und Fragen stellen und mitkommentieren. Davon lebt ja dieses Format Watchalong, finde ich. Und von daher würden wir uns natürlich freuen, wenn, wie gesagt, Mittwoch, 10. April bei Atletico gegen BVB und bei PSG gegen Barca viele dabei sind. Tiki-Taka heißt unser YouTube-Kanal, also live auf YouTube, wie gesagt. Verlinkt man, glaube ich, auch mal in den Shownotes hier, damit die Leute da die zu faul zum zu suchen sind, da mit einem Klick drauf kommen. So, ja,
Ne? Ja gut, so. Wenn man jetzt Tiki-Taka bei YouTube eingibt, ich glaube, vielleicht kommt unser Podcast irgendwann mal, aber da würden vielleicht erstmal ein paar Videos kommen, ne,
von euch. Wahrscheinlich andere Sachen. Von daher, ich glaube, verlinken ist nicht so schlecht, ja. Und auch verlinken ist natürlich auch auf Social Media, wir machen es natürlich auch auf Instagram und Twitter nochmal zeitnah dann nächste Woche. Ist ja halt nochmal, es ist erst in 10 Tagen, das dauert noch ein bisschen alles. Komisch. Aber ihr habt es schon gehört, also schönes Programm, das wir da für euch auf die Beine stellen. Ich freue mich sehr drauf. Vor allem bin ich dann in den Kernschen Katakomben. Oh ja. In deiner neuen Höhle.
Mit irgendwie 2 Spiele schauen und irgendwie
ich das im Büro mache. Oder jetzt habe ich aber eine Frage an dich vorab.
Oha.
Darf ich im Barca-Trikot kommen? Oder wird mir dann der Eintritt verwehrt?
Ich bin da tolerant, das darfst du machen. Da ihr spielt, ist das okay. Ich muss nur gucken, ob ich dann ein BVB-Trikot oder also PSG trage ich auf keinen Fall, da trage ich ja euer Trikot. Ja,
warum sollst du denn PSG anziehen? Reiß dich zusammen. Aber was ich machen könnte, ist dir einen Atletico Madrid-Schal mitbringen. Ich habe einen. Bringst du nicht übers Herz? Junge, wir halten ja die spanische Fahne hoch. Ich habe mal einen Atletico-Schal geschenkt bekommen. Deswegen habe ich einen, also so ein ganz billiger, der nur auf einer Seite.
Natürlich kriegt man die geschenkt, die will ja keiner kaufen.
Ja, jetzt reiß dich zusammen. auf jeden Fall, den könnte ich dir mitbringen. Du überlegst es dir mal, damit wir hier die spanische Fahne hochhalten. Mal gucken. Gut.
Ihr merkt, es könnte lustig werden.
Es könnte quatschig werden, absolut.
Ja. So, was haben wir jetzt hier noch? Villarreal Atletico, 62. Minute, immer noch 1-1. Was meinst du? Bleibst du dabei? Mein Tipp war ja unentschieden, 2-2. Ich sage, es bleibt dabei, weil es ja mein Tipp war. Aber jetzt gerade drückt Atleti wieder ein bisschen, aber wir sind
halt. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht so richtig hingeschaut. Erste Halbzeit war Villarreal, fand ich schon besser, was ich mitbekommen habe. Jetzt muss Atleti mehr machen. Die sind natürlich mit dem Unentschieden nicht zufrieden. Ne? Mit einem Punkt bleiben sie Fünfter, weil schlechtere Tordifferenz. Und aktuell zählt ja noch die Tordifferenz. Also sie wären punktgleich mit dem Athletic-Club aus Bilbao, aber erst nach Hin- und Rückspiel oder erst am Saisonende wird der direkte Vergleich.
Egal.
Ja, wie dem auch sei. Sie sind nur Fünfter, also sie brauchen eigentlich einen Sieg. Das ist zu wenig. Von daher...
Ist auch zu wenig für dich bei den Tiki-Taka-Tipps. Du hast 18 Punkte, was stabil ist, aber ich stehe jetzt mit 21 Punkten. Mach da ein paar Sprünge und ich sehe hinter mir 2 Plätze ist Marcel aus Frankfurt. Der hat mit 25 Punkten an diesem Spieltag bisher die meisten, auch 1-1 getippt hier. Also da geht noch was, denn vor allem ganz oben.
Was? Eile ich jetzt zu meinem Schrank und bekleide mich mit meinem Atletico Madrid-Schal, um ihnen hier die Daumen zu drücken, dass sie es noch gewinnen.
Atleti,
genau so.
Ich höre es schon, ja gut. Und oben, auch spannend, haben wir gerade einen Führungswechsel. Bisher war jetzt, ich glaube, die letzten 3, 4, 5 Spieltage war immer Kieran Erster, jetzt ist gerade wieder Marco, aber auch punktgleich, weil sie beide auch punktgleich, also das ist weiter spannend, auch bei den Tiki-Taka-Tipps und so. Ja, war es das dann jetzt auch wirklich mal mit unserer 220. Folge Tiki-Taka, der Osterfolge. Ein bisschen später als gewohnt, dafür auch ein bisschen länger, 1:15 jetzt reicht es, aber ich muss das Ding noch fertig machen. Aber Luis schläft hier nebenan, ich habe nichts gehört. Also vielleicht haben unsere Stimmen, auch wenn er nur mich hört, vielleicht irgendwie was Einschläferndes. Ich hoffe den Lesern, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geht es nicht auch so, die jetzt irgendwie vor sich hin ratzen, wenn sie Tiki-Taka jetzt wirklich ganz früh am Morgen hören, weil jetzt kommt es wirklich schon, heute Nacht geht's online und dann, also... Euch einen schönen Start in den Tag, gute Woche und dann sehen wir uns wieder. Wie war das dann? Am Samstag, uns hören wir am Sonntag und dann nächste Woche Mittwoch das Watchlang. So haben wir jetzt das Programm.
So schaut's aus. Gut. In dem Sinne, hasta la próxima, bis bald. Ciao, ciao.
Hasta la
próxima. Frohe Ostern.
Frohe Ostern, genau. Oh, halt, nee, noch nicht gehen, von wegen frohe Ostern. Da hat uns Atleti doch noch ein Ei ins Nest gelegt, was auch immer. Ja, in der 87. Minute ist es dann doch noch passiert. Saul frisch eingewechselt, macht das Tor, den 2-1-Sieg. Dabei blieb es dann bei Villarreal. Ich höre Alex jetzt noch Atleti singen. Und das nicht nur, weil Atleti doch noch gewonnen hat, sondern auch, weil er dadurch jetzt doch noch irgendwie sich vor dem Gleichstand bei unseren Tiki-Taka-Tipps gerettet hat, weil sein Sieg, sein Tipp aufgegangen ist, so führt er jetzt so gesehen mit 2 Pünktchen mehr, sonst hätte ich gleich gezogen. Ändert einiges generell noch, auch in der Tabelle. Atletico jetzt vorbei am Athletic-Club, wieder zurück auf Platz 4. Übrigens auch kurios, Atletico und Barca sind jetzt die Teams mit den meisten Joker-Toren in La Liga, jeweils 11. Habt ihr noch was gelernt? Sauls erstes Saisontor war das. Und auch bei Tiki-Taka-Tipps. Marcel, doch kein Spieltagssieger, das ist jetzt Laurenz und Kieran bleibt doch Tabellenführer bei den Tiki-Taka-Tipps. Also, das hat jetzt doch noch einiges geändert, das musste ich jetzt noch mit reinhauen.
so zum Abschluss, während ich jetzt gleich die Folge wirklich hochlade. Es ist hier gleich 23:30, kurz vor Mitternacht. Also ja, Alex wird weitersehen. Also mit dir, Athleten.